Shug Radio 1, Cowabunga.
Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Shellshock Radio, eurem Turtles Podcast. Und ihr kennt uns ja bereits von unserem alten Format, unserem Ghostbusters Podcast Spectral Radio. Die Verwirrung ist jetzt sicherlich groß, aber Timo, wir sind jetzt hier und wir fangen neu an.
Cowabunga, liebe Gevatterinnen und Gevatter.
Cowabunga, Dude!
Ich bin ja noch, ich bin ja ein deutsches Kind.
Ach so, ja, Entschuldigung.
Das ist ja, so. Mich die ganze Zeit gefreut, Cowabunga sagen zu dürfen. Ja, mal was Frisches, Neues. Denn, warum nicht?
Warum nicht, genau.
Warum nicht?
Jetzt werden sich die Leute natürlich fragen, warum eine Turtles-Folge jetzt hier in dem Podcast-Feed von Spectral Radio? Hat den Grund, dass wir natürlich auch so ein bisschen dran gedacht haben, vielleicht Zuhörer mitzunehmen von hier aus, die vielleicht beidseitig interessiert sind und vielleicht auch Bock haben auf einen Turtles-Podcast. Und es wird natürlich in den nächsten Wochen noch einen eigenen Podcast-Feed geben, wo wir die Folge dann natürlich auch mit reinnehmen, die erste Folge. Und jetzt ist natürlich auch ich sehe schon die Fragezeichen über den Köpfen der Leute, was wird denn jetzt aus Spectral Radio, Timo?
Ja, also die Sache ist die, wollte ich im Ghostbusters-Podcast jetzt nicht großartig kommunizieren, aber wir sind ja jetzt im Turtles-Podcast in einem anderen Environment sozusagen. Und es wird euch ja aufgefallen sein, dass nicht mehr so viel passiert ist und der Film ist ja auch noch unter ferner liefen, der ist ja ganz weit weg und tralala und uns sind so ein bisschen die Themen ausgegangen. Wir wissen irgendwie nicht mehr großartig weiter, um ganz ehrlich zu sein. Und da haben wir uns gedacht, machen wir doch einfach was Neues. So ist das im Leben. Die eine Sache geht zu Ende, es kommt was Neues, es ist was Schönes. Ich denke, es ist natürlich die Hoffnung von uns beiden, dass sind ja beide Franchises Kinder der 80er.
Ja, stimmt.
Und dass der ein oder andere vielleicht sagt, hey, okay, cool, die beiden Nasen habe ich gerne gehört und Turtles finde ich auch cool, da kann ich jetzt einfach anschließen. Das wäre ganz cool. Und ja.
Also wer
sich sagt, mir fehlt aber ganz viel Ghostbusters, es ist ja nicht so, wir haben ja um die knapp 100 Folgen Ghostbusters. Die kann man ja immer wieder hoch und runter hören.
94 waren es.
94 Folgen. 94, das siehst du. Ist richtig viel.
Wir schließen ja nicht aus, dass wir vielleicht irgendwann mal weitermachen und daran anschließen, wenn es dann vielleicht irgendwann mal wirklich einen neuen Film gibt und Gesprächsstoff wieder entsteht und so. Aber immer nur über Merch reden und vergangene Themen ist ja auch irgendwann langweilig. Und ja. Weiß nicht. Und das ist mal ein Themenfeld irgendwie jetzt mit den Turtles, wo wir beide festgestellt haben, haben wir total Bock drauf. Ich meine, man hat es ja eigentlich auch schon irgendwo gemerkt. Wir haben auch schon in der letzten Folge so ein bisschen da mal hier und da mal über Turtles gesprochen, sind mal abgeschwiffen. Mhm. Und insofern war es eigentlich schon fast naheliegend, oder?
Ja, das ist mir in der letzten Sendung auch dann irgendwie bewusst geworden. Wir haben so ein bisschen über Turtles und ich hätte dann irgendwie noch 2 Stunden weiterreden können.
Ja, stimmt.
Aber ja gut, man ist ja natürlich an das Format dann gebunden gewesen, aber Destivation sind wir jetzt hier. Und es fühlt sich alles frisch an, es ist schön. Ja, ich bin gespannt und ja, frohen Mutes, dieses kunterbunte neue Thema anzugehen. Vielfältige Thema mit 100.000 Serien und Filmen und natürlich auch wieder Merchandise.
Genau, ja, das ist ja die Frage, ne? Wahrscheinlich werden hier und da auch mal dann neuere Turtles-Merchandise-Artikel den Weg in die Sammlung. Ah, es wird wieder teuer, Timo.
Ja, ich glaub's auch. Ich glaub's auch, ja. Furchtbar. Das ist wirklich so. Ja, mal schauen. Also, wie das so weitergeht. Ich meine, man muss da natürlich auch ein bisschen Platz machen. Ich habe ja jetzt schon Probleme, weil ich so viele Ghostbuster-Sachen habe. Da muss man ein bisschen gucken, wie man das irgendwie umstrukturiert und ja.
Ja, ich werde es wahrscheinlich auch irgendwie so Hälfte halten oder so. Mal gucken, weil ich vielleicht ein bisschen aufteilen oder so.
Also man muss ja, man lernt aus Fehlern. Ich werde wahrscheinlich jetzt nichts abgeben, aber ich habe ja einen großen Keller. Also da kann man ja auch was verstauen. Wenn man dann nochmal Lust hat, sich da was anzugucken, kann man sich's ja trotzdem angucken. Aber es schadet ja auch nicht, wenn man mal einen Meister Splinter im Regal stehen hat.
Stimmt.
Das ist ja auch, kein weiter Sprung, wenn ich an Meister Splinter denke. Ich denke an den Film Meister Splinter mit der Stimme von Peter Venkman. Es ist ja eigentlich dasselbe, ja.
Ich wollte es gerade sagen, irgendwie ist, viele Parallelen da, ne? Aber da werden wir vielleicht ja später noch in der Folge drauf zu sprechen kommen, weil das ist ja eigentlich, glaube ich, gar nicht so abwegig, dass man, wenn man Ghostbusters mag, auch die Turtles irgendwo mag, ne? Also,
ja.
Verbindung ist ja schon irgendwo da.
Gab ja sogar Crossover-Comics.
Verrückt.
Übrigens auch von mir, also Anfang der 90er Jahre. Ich habe schon Crossover-Comics gezeichnet. Da gab es die offiziellen noch lange nicht. Ja, das war, ja.
Das ist ja interessant zu wissen.
Ja, ich war damals mit meinem Kumpel Daniel, der war ein riesen Turtles-Fan. Ich ja auch, war halt damals mehr Ghostbusters-Fan. Mhm. Und dann hat man halt so ein Crossover-Comic gemalt halt. Und da sind die halt zusammen halt gegen den Food-Clan und Geister.
Jetzt ist natürlich die große Preisfrage, wo kann ich das denn noch finden?
Gar nicht. Das ist ja das Schöne. Das ist ja total peinlich gewesen. Das war ja, ich weiß nicht, wie alt ich damals war, aber nee.
Das heißt, nee. Es gibt keine Kopien mehr davon oder so?
Nein, ich glaube, davon gibt es tatsächlich keine Kopien mehr.
Du lügst doch, das sehe ich dir doch an.
Ich bin mir relativ sicher. Also ich weiß, was ich von früher noch über habe.
Na gut.
Da waren viele Sachen, die... Da bin ich auch ganz froh, dass die dann nicht mehr existieren. Ich weiß nicht, also gerade die Darstellung von April O'Neil und Janine würden mir heute nicht mehr, also das wäre nichts, mit dem ich mich heute noch identifizieren könnte, mit dem ich in Verbindung gebracht werden wollte.
War es etwa zu sexualisiert?
Das möchte ich jetzt nicht sagen, aber wir waren halt sehr junge Männer. Und verspielt.
So.
Möchte ich sagen.
So nennt man das also.
Ah, ja. Ja, das ist so.
Interessant.
Du kannst ja nicht alles aufbewahren. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Sachen. Vielleicht lade ich ja mal ein Heft, wenn ich doch noch mal eins finde, lade ich vielleicht noch mal was hoch.
Na gut. Ja. Ich bin gespannt.
Ja.
Okay.
War besser als die offiziellen Crossover-Comics zwischen Turtles und Ghostbusters, weil die Geschichten weiter gestreut waren. Ich hatte mehr Möglichkeiten dadurch, dass das eine fortlaufende Serie war. Das war nicht nur so eine Miniserie, es war so eine fortlaufende Serie.
Okay.
Ja.
Geil.
Ja.
Du kannst ja vielleicht die Ideen noch mal pitchen.
Ja, wie gesagt, also inhaltlich war da nicht alles so toll. Also das war halt, nein. Das ist dieselbe Geschichte wie mit meinen Filmen, die ich damals gedreht habe. Ich bin froh, dass ich damals als 11-Jähriger kein YouTube zur Verfügung hatte, weil ich meiner grandiosen, endlosen Naivität hätte ich das natürlich alles hochgeladen. Und das wäre ganz, ja. Ich hätte mich in diese Öffentlichkeit ja nicht mehr trauen dürfen. Weil die Leute hätten sich dann gesagt, ey, guck doch mal hier, das ist damals, weißt du, das ist das Schicksal, das Cold Mirror mit Harry Potter heute erleidet. Sie kommt nicht weg vom Harry Potter und ein Stein.
Furchtbar. Dabei hat sie schon viel, viel coolere Sachen gemacht.
Und das
auch,
stimmt.
Und auch viel, viel witziger vor allem.
Das stimmt. Alles. Alles, was sie gemacht hat.
Ist. Ja, das sehe ich genauso. Ich hab mir letztens wirklich, also es geht gleich weiter mit dem Hauptthema, aber wo wir gerade mal ein bisschen off-topic reden. Ich habe mir letztens mit meiner Frau nochmal Harry Potter und ein Stein angeguckt und alter Schwede, mussten wir wenig lachen. Also, wir kennen es ja noch von früher und irgendwie fand man das witziger. Auch so Sachen wie The Lord of the Weed, was jetzt dann natürlich nicht von Cold Mirror ist, aber auch so eine Synchro-Parodie. Weiß nicht, ist nicht mehr so geil wie früher. Schon witzig.
Ja, ich war da nie ein Fan von. Ich dachte, kannte ja Cold Mirror damals gar nicht. Ich dachte, das sind irgendwelche 12-jährigen Jungs, die dann irgendwie das neu synchronisieren mit dem Humor von 12-jährigen Jungs.
Natürlich.
Ja, von daher kann es nicht viel verlieren. Ich finde das jetzt cool, was sie jetzt macht. Naja, egal, aber Turtles, Tortugas Ninjas, wie das in Spanien hieß.
Ja.
Tortugas Ninjas.
Genau.
Ich kenne alle Franchises in allen Sprachen. Ne?
Cool. Hast du denn den klassischen Turtles-Film auch schon im Französischen und Spanisch und so gesehen?
Nein.
Okay.
Den habe ich nur in Deutsch gesehen. Das ist die einzige Art und Weise, wie man den sehen sollte.
Das stimmt.
Weil der ja auch in Englisch im Original verliert, im Gegensatz zu allem anderen. Weil da sind ja diese ganzen Puff, Klamm, Bumm, diese ganzen Geräusche, witzigen Geräusche nicht dabei.
Ja, das fand ich beim ersten Mal irritierend. Den Film gab es ja recht lange nicht in Deutschland auf DVD, meine ich. Ja. Den gab es ja, glaube ich, in USA und Großbritannien. Ich habe den irgendwie mal als UK-Import irgendwie mal zugespielt bekommen vor Jahren. Mhm. Und war völlig irritiert, weil ich diese Originalvertonung nie kannte. Mhm. Dass der ist ja tonal schon an sich recht düster gehalten. Weil er ja auch ein bisschen so in den Bereichen der Comics fischt, also der ursprünglichen. Und das ja mit dem Cartoon so ein bisschen verbindet. Aber trotzdem war mir das immer zu ernst. Und weiß nicht, wenn jetzt, wo ich dann mir mal dann wieder den Film auf DVD geholt habe von wann kam der dann nochmal raus? Irgendwie, weiß nicht, 2010 oder so, kam der dann nochmal neu raus. Und da fiel mir wieder auf, wie gut die Synchro ist im Deutschen. Und auch die Soundeffekte machen so viel aus, wirklich.
Das ist wirklich ein Riesenunterschied wie Tag und Nacht. Nee, ich hatte auch die eine englische Veröffentlichung auf DVD, eben aus demselben Grund, weil die deutsche gab es lange nicht. Und das kam ja erst irgendwie auf DVD und Blu-ray vor ein paar Jahren raus. Mhm. Ich habe jetzt aber mit einem Kumpel geredet und der suchte noch die Steelbooks, diese 3 Steelbook-Editionen von Ghostbusters. Und ich brauche halt noch die Turtles-Filme, die 3. Und ich sehe den jetzt die Tage und dann tauschen wir.
Cool.
Ja, deswegen, ich bin gespannt, das dann auf Blu-ray in HD zu sehen. Das wird cool. Also, ich weiß gar nicht, ob das HD, aber wahrscheinlich, ja.
Den dritten, den habe ich witzigerweise nicht. Den habe ich früher
ist ja mal scheiße.
Auf VHS gehabt. Ja, ja. Das Ding ist, es war ja der einzige Turtles-Film, den ich als Kind im Kino gesehen habe. Ich bin ja ein bisschen jünger als du, ne?
Echt?
Ja. Können wir jetzt hier nochmal, wo wir schon mal neu starten, nochmal etablieren, den Gag. Obwohl ist ja kein Gag, ist ja wirklich so. Und ich fand den dritten im Kino cool. Ich weiß nicht, das war halt dieses, ne, es ist halt irgendwie ein Erlebnis gewesen und klar war die Story scheiße und als Kind fand ich das schon doof, dass keiner der bekannten Schurken irgendwie dabei war, kein Shredder, kein Bebop, kein Rocksteady, kein sonst was. Ne, und das Setting war halt auch echt richtig schlecht, aber es waren halt die Turtles, ne, und weiß nicht, das fand man dann doch cool. Und ich weiß nicht, ich habe den auch, glaube ich, seit ich vielleicht 13, 14 war, nicht mehr gesehen, diesen Film. Und ich wüsste nicht, wie ich den heute finden würde. Ich könnte es nicht sagen.
Das war natürlich, da war ich im Vorteil, weil ich habe den ersten Turtles-Film im Kino, ich habe alle im Kino gesehen.
Okay.
Habe ich den zweiten auch im Kino gesehen? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich glaube aber ja, den ersten auf jeden Fall. Und da waren alle mega gehypt. Ich weiß noch, das Kino war gerammelt voll mit Kindern. Ja klar, war das erste Turtles-Film. Und danach kamen alle raus, es waren alles kleine Ninjas. Alle. Das war natürlich viel cooler noch als die Zeichentrickserie, weil das echt war.
Ja, klar.
Und und das hatte irgendwie was. Und ich war auch beeindruckt von diesen animatronischen Gesichtern und Puppen. Das war Jim Henson Studios und so. Und dann kam der dritte mit reichlich Verzögerung ins Kino. Ich glaube, der erste war zur Weihnachtszeit 1990 herum. Mhm. Oder 91.
Ich meine 1990, aber bin mir jetzt auch nicht mal 100% sicher.
Ich glaube, 90 ist er auf jeden Fall in den USA rausgekommen. Bei uns weiß ich jetzt nicht genau, aber er kam irgendwie so. Und der dritte kam 92, im Sommer 92 bei uns im Kino, das weiß ich noch. Und also da lag sowieso so ein kleiner Gap dazwischen. Mhm. Und dann war die Story irgendwie uninteressant, dieser Zeitreise in alte Asien und alte China, glaube ich, und die Puppen waren auch nicht so toll. Das war irgendwie billiger, war eine billigere Firma. Ja, es war wirklich eine Firma, die nicht so hochwertig arbeitet wie Jim Henson. Das hat man halt gemerkt. Und wie bei Ghostbusters, ich finde halt, New York gehört irgendwie so ein bisschen dazu. Also ich habe das gerne. Ich fand New York in den ersten Turtles-Filmen cool. Ja, in New York, da fällst du durch eine Wand und Vanilleeis rappt dahinter. Das passiert halt in China nicht.
Wobei ja die Comics und ja auch die Trickserien ja auch gezeigt haben, dass man die Turtles auch gut in andere Settings versetzen kann. Allein Turtles in Time, das Spiel. Ja, das hat's ja auch geschafft, die Turtles einmal komplett in verschiedene Zeitepochen zu schicken. Und das funktioniert. Aber das Wichtige ist ja, es muss ja trotzdem immer irgendwie ein bekannter Gegenspieler oder irgendwas dabei sein. Ne? Also irgendwie eine Verbindung zur Heimat muss ja sozusagen dabei sein. Deswegen, das ist, glaube ich, das, was dem dritten Film irgendwie gefehlt hat. Ne?
Ja, Turtles in Time habe ich einmal gespielt vor 7 oder 8 Jahren. Mhm. Also das kam zu spät für mich. Das war nicht mehr Retro. Ich war bei einem Kumpel und der hat gemeint, er muss Turtles in Time spielen. Der hatte gerade so eine Retro-Phase.
Ja.
Und sich so ein, es gibt ja diese, ist ja nicht mehr der Super Nintendo, sondern diese Retro-Konsolen, die alles Mögliche abspielen können. Und dann hat er mich da irgendwie durchgeschleppt, weil ich ja nach wie vor ein schlechter Videospieler bin. Das muss man jetzt ja auch noch mal extra sagen. Für unsere neuen Zuhörer, für unsere Turtles-Fans.
Genau.
Und man kann das ja zu zweit spielen und ich bin halt so durchgelotst worden quasi. Er hat alles platt gemacht und ich bin dann hinterhergelaufen. Und als ich mich dann richtig dann eingelebt hatte, war es zu Ende, weil es halt relativ kurz war auch.
Ja, das war ja so ein Arcade-Spiel, das ja ursprünglich als Spielautomat irgendwie in den Spielhallen stand. Und klar, das sind ja Spiele, die man halt so in einem Rutsch quasi durchspielen soll. Und bei uns wurde das so viel gespielt zu Hause. Ich habe das mit meinem Bruder gespielt, wie blöd. Ich habe das mit meinem Vater, wie blöd gespielt. Auch mal mit beiden zusammen. Das war ja das Schöne. Es gab ja auch für den Super Nintendo diese Adapter, wo man dann mehrere Controller anschließen konnte. Dann haben wir das Spiel zu dritt teilweise gespielt. Es hat so einen Spaß gemacht. Ich finde das bis heute, da gehe ich mit vielen Fans, glaube ich, echt konform, wenn ich sage, das ist das beste Turtles-Spiel, immer noch. Obwohl es Spiele gab, inzwischen natürlich auch, die grafisch viel besser sind. Ich habe ja zum Beispiel auch dieses PlayStation 4-Spiel. Glaube Mutanten in Manhattan oder wie das heißt oder so. Das ist ja, finde ich, eigentlich ein ganz cooles Spiel ist, ein recht moderner Take natürlich, ist ja so basierend auf den IDW-Comics, auch vom Design her, von den Zeichnungen sieht das sehr cool aus. Und das ist aber sehr viel verschenktes Potenzial. Und weiß nicht, dieses Turtles in Time, das ist einfach, es ist ja auch das, was so die Turtles eigentlich so ein bisschen ausmacht, oder? Ich meine, es geht halt da ums Kämpfen, witzige Sprüche und Gags und sowas, ne? Das ist ja das, was man eigentlich haben möchte, ne? Und das Spiel auf einmal mit irgendwelchen Rätseleinlagen daherkommt, ich weiß nicht, ob ich das von einem Turtles-Spiel brauche. Also.
Ja, da kann ich nichts zu sagen, das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht gespielt.
Okay.
Vielleicht, wenn wir dann irgendwann mal so eine Sendung machen, die sich speziell mit den Videospielen befasst, dann werde ich vielleicht mal gucken, ob ich da eine Kopie bekomme.
Ja, mit Sicherheit. Ja. Vielleicht irgendwann werden wir uns ja auch mal wieder sehen können, dann können wir das ja vielleicht auch mal gemeinsam spielen.
Ja, das wäre ganz cool. Auf jeden Fall.
Mit Sicherheit.
Ja. Hast du die Gameboy-Spiele gehabt? Was war Fall of the Food Clan? War das?
Ich hatte die ersten beiden, ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Oh, jetzt muss ich gerade selber gucken. Oh Mann, das ist peinlich. Da macht man hier einen Turtles-Podcast auf und dann muss man
erst. Wir sind ja noch ganz am Anfang.
Aber Fall of the Foot Clan war, glaube ich, das erste für den Game Boy, oder?
Ich glaube ja.
Ich guck gerade. Ja, genau. Das war das erste, das habe ich gehabt. Und das zweite Spiel, wobei ich irgendwie immer hin und her gerissen war. Ich weiß nicht, welches ich besser fand.
Hast du das zweite?
Bitte?
Nein, ich hab kein Game. Also ich habe nur ein paar Monate lang Gameboy gehabt.
Okay.
Das war. Ich habe damals, das war ja Gruppenzwang. Jeder hatte einen Gameboy. Das war auch so der Zeitpunkt, wo der erste Film ins Kino kam. Und dann habe ich mir irgendwann auch einen Gameboy gekauft mit meinem Taschengeld und dann habe ich Tetris eingelegt und dann habe ich das 5 Minuten gespielt, habe gedacht, nee, das Videospiel ist nichts für mich. Und dann habe ich diesen Gameboy nie wieder angefasst und den einen Monat später verkauft.
Also schön.
War nicht meins. Aber ich habe das natürlich alles mitbekommen. Das ist dann auch, ich glaube, das zweite ist auch sehr gehypt worden.
Ja, ich habe gerade mal geschaut, Back from the Sewers, genau, das habe ich auch gehabt. Das war auch ganz cool, also ich weiß, es gab glaube ich noch ein drittes, aber das habe ich nie gespielt, das ist irgendwie völlig an mir dann vorbeigerauscht.
Mm.
Also zumindest auf dem alten Gameboy, es gab ja glaube ich später noch auf einem Advance und so weiter und auf dem DS gab es ja dann auch zu dieser 2012er Serie diverse Games, keine Ahnung, die habe ich nie gespielt.
Es gab auch so einen Prügler, oder? So ein so Super Mario Smash Brothers mäßiges Turtles-Spiel.
Ah, es gab zum einen, also es gab mehrere Prügler. Es gab für Super Nintendo, ich bin mir jedenfalls sicher, dass es Super Nintendo war, gab es Turtles Tournament Fighter, was so Street Fighter-mäßig war.
Ja.
Und ich hatte für die Wii hatte ich auch noch so ein Spiel, bei dem ich auch den Titel nicht mehr parat habe, aber das fand ich auch ganz cool. Und das war so ein bisschen Smash Bros. Mäßig.
Genau, das habe ich gemeint. Daran habe ich mich erinnert, dass ich mir Let's Plays angeguckt. Das sah ganz cool aus. Ich glaube, das war auch eher angelehnt an ältere Turtles-Inkarnationen.
Also das war irgendwie eine seltsame Sache. Das kam ja auch relativ spät, hat sich aber optisch eher an diesem animierten Film orientiert.
Mhm.
Also da waren ja auch dann Figuren aus diesem Film dabei. Also obwohl es dann Jahre später rauskam. Also ich fand es ein bisschen merkwürdig, warum das daran angelehnt war, aber irgendwie war es eine
Vielleicht Mischung. Sind die Figuren auch generell dem Comic-Kosmos entnommen. Der ja auch riesengroß ist mittlerweile.
Ja,
weiß ich, ist ja auch relativ unübersichtlich.
Ja, na klar, sind die eher im Comic verwurzelt, aber waren halt, was so das Design anging, war es halt wirklich stark an diesen Film angelehnt. Okay. Aber
ja.
Das werden wir ja noch wahrscheinlich in späteren Folgen noch mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen.
Ach ja. Ja, ich weiß noch, damals, das lief ja nicht bei, die Originalserie lief ja nicht bei Sat.1, lief ja bei RTL, ja. Beim RTL.
Da sind keine Bälle gefallen.
Da sind keine Bälle gefallen, nee. ich kann mich noch an das alte RTL-Logo erinnern, das war so geflattert hintereinander. Und der Daniel, mein Kumpel damals, der hat das halt immer aufgenommen und wir haben uns das dann immer angeguckt. Und dann habe ich ihm gesagt, irgendwann bist du erwachsen. Und dann löschst du diese ganzen Videobänder. Und er so, nee, auf keinen Fall, das mache ich auf keinen Fall, ich lösche das nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn du erwachsen bist, denkst du ja anders drüber als jetzt. Dann hat er gesagt, ja, dann schließe ich das in Tresor ein vorher und schmeiß den Schlüssel weg.
Okay. Ja.
Das heißt, da er sich ja so sicher war, man muss einfach nur diesen Tresor finden und dann kann man diese ganzen Originalausstrahlungen auf RTL sich nochmal angucken.
Ach.
Das, ja.
Sehr geil.
Das wäre ganz cool.
Die hatte ich.
Aber das Blöde, er hat das immer mit VPN oder Showview oder irgend so eine Videoaufnahme. Da hast du dann irgendwie so eine Nummer eingegeben und dann hat das Fernsehprogramm dann irgendwie so ein Signal gesendet. Der Videorekorder wusste Bescheid, jetzt musst du aufnehmen. Das war nie so genau und dadurch hatte der immer irgendwie 20 Minuten von der Sendung vorher und dann hat am Ende vielleicht irgendwie so ein Stück von der Folge gefehlt und das war irgendwie. Ja, nicht so doll. Leider.
So.
Ja. Aber wir konnten die auch als Hörspieler, da gab es auch Hörspiele.
Ja, da hatte ich auch ein paar von. Ne?
Ja, die ersten Geschichten, die waren, glaube ich, auch ganz, ganz cool gemacht. Ich glaube, die waren, das waren nicht nur die Tonspuren von den, es waren schon die Geschichten, aber nicht die Tonspuren, glaube ich, wenn ich mich recht.
Nee, das waren schon die Spuren.
Echt? Mhm. Okay, ich dachte, das wäre irgendwie. Ich habe noch die Cover so vor der Nase und auch die Videokassetten und so. Eine Videokassette mit dem Pizza, die Pizzamonster kommen oder irgend sowas.
Ja, war. Ich hatte auch, also sehr im Gedächtnis geblieben ist mir die Kassette mit der Folge, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, in der die Turtles irgendwie glauben, dass sie die drei Musketiere sind.
Ach du Schreck.
Das war okay. Das ist so absurd. Das ist auch so schlecht, die Folge, aber ich fand es irgendwie so, nur zum Hören fand ich es irgendwie cool. Und das war 1:1 die Spur aus der Folge.
Ja, okay. Also, naja, ich habe die Originalserie, das ist ja schon ewig her, also wie gesagt, damals habe ich es nicht aufgenommen, ich fand es aber immer cool. Und dann habe ich mir diese Komplettbox geholt. Da gab es ja so eine DVD-Komplettbox vor ein paar Jahren, wo lustigerweise auch nicht die ganze Serie drauf war. ich glaube, die letzten paar Folgen haben gefehlt. Trotzdem hieß es komplette Serie.
Ja, ja. Das war eine Verarsche.
War eine Verarsche, ja. Aber dann habe ich mal irgendwie so die ersten DVDs geguckt und so. Und ich habe 60, 65, 70 Folgen gesehen. Da war ich schon tapfer.
Ich wollte es gerade sagen. Also
ja. Ja, immer wenn ich keinen Bock mehr hatte, kam Frank Zander und hat gemeint, fliegt dir doch das Blech weg. Ja.
Ach ja, der Song.
Ich habe übrigens damals mit dem Daniel, das fällt mir gerade ein, da kam das gerade so auf, dieser Turtles-Hype. Aber wir waren noch nicht so richtig, man wusste noch nicht so ganz Bescheid mit den Namen und so. Und dann haben wir da mal Turtles gespielt oder haben auch ein Hörspiel aufgenommen, so wie Kinder halt Hörspiele aufnehmen, so Kassettenrekorder angemacht und dann irgendwas improvisiert. Und er war alle Turtles und ich war Splinter. Wobei wir wussten die Namen von den Figuren noch nicht. Und ich kann mich noch lebhaft daran erinnern, dass ich irgendwann angesprungen kam und meinte, Attacke, ich bin die Ratte. Und das fanden wir monatelang lustig.
Geil.
Ja.
Attacke, ich bin die Ratte.
Attacke, ich bin die Ratte, ja.
Mega.
Das war als Kinder schon lustig gefunden, dass da Schildkröten und Ratten Ninjas sind.
Hätte aber auch 1:1 so in der Serie vorkommen können, der Satz, ne?
Ja, absolut. Ja, Attacke, ich bin die Ratte, das traue ich eher dem Rise of the Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles zu. Das passt irgendwie da eher.
Ja. Ah, ja. Ja, die Serie, die alte Serie, die habe ich auch als Kind sehr, sehr geliebt und auch viel geguckt, auch viel auch auf Videokassette gehabt und so. Also ich glaube, mein Opa hat das früher immer aufgenommen. Ich glaube, wir hatten ganz lange kein RTL zu Hause empfangen können. Ich weiß gar nicht, warum. Aber mein Opa, der hat das dann immer aufgenommen und dann haben wir immer die Kassetten zugespielt bekommen mit Turtles und dann haben wir das mal geguckt. War sehr cool. Ich mochte mal die Folgen, wenn der Rat King dabei war, also der Rattenkönig. Den fand ich irgendwie immer am spannendsten. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja, der ist schon. Wobei ich, glaube ich, spätere Inkarnationen des Rat Kings irgendwie cooler fand.
Ja, speziell in der 2012er Serie, da fand ich den viel, viel interessanter.
Ja, damals hat den halt nicht, also ich weiß nicht, hättest du den aus dem Kanal rausgenommen, hätte er halt auch einfach irgendjemand anders sein können. Der hätte ja so diese Mullbinden drumrum um den Kopf, aber sonst war irgendwie nicht viel. Ja, aber ich fand die Serie schon mega cool. Ich meine, das ist klar, man kann sich da jetzt nicht mehr irgendwie 100 Folgen angucken, aber so zwischendurch passt das schon. Das macht auch richtig Spaß, weil die Synchro so total abgefahren ist. Das ist herrlich. Das ist so verspielt und nimmt sich überhaupt nicht ernst und das ist, und ich war damals an der Schwelle, ich war noch kein Jugendlicher, aber auch nicht mehr ganz so Kind, also das war so eine Übergangsphase, da fiel mir schon auf, wie hübsch April O'Neil ist in der Serie.
Ey, wem ist das nicht aufgefallen, oder?
Ja, mit, ich glaube, der deutschen Synchronstimme von Pamela Anderson, glaube ich sogar. Ja. Ja, ganz, ganz, ganz toll. Süß. Ja.
Heute,
es gab auch ein paar, die fanden Irma cooler, aber ich nicht.
Ja, man findet heute April O'Neil immer noch toll, aber die andere.
Ich finde auch die alte nach wie vor am geilsten. Also ich mag aber, nee, das stimmt nicht. Ich mag nicht alle April O'Neil. Nee. Ich bin da ein bisschen geprägt worden. Also das ist so dieser Alltagssexismus, aber irgendwie ist man dadurch, dass ich die damals in dem gelben Overall so toll fand, ist April O'Neil auch immer so verknüpft mit ein wenig erotischem Appeal. Von daher habe ich mich dann 2012 ein bisschen schwer getan. Und ich glaube, jetzt in der ganz neuen Serie ist sie auch irgendwie anders angelegt.
Ja, der Gag war jetzt auch eher auf eine andere April O'Neil bezogen, die
ja
die Leute vielleicht kennen könnten, die so Erwachsenenformate konsumieren. Aber lassen wir das.
Ach so, die meinst du, ja.
Aber ich fand's eigentlich, also die 2012er-Variante, ich meine, da war sie ja irgendwie eher so jugendlich angehaucht. Das fand ich eigentlich auch mal ganz spannend, weil es insofern mal was Neues war. Ich meine, die Turtles waren ja auch eher Jugendliche. in der Serie und da passt es dann eher rein, dass die sich so ein bisschen in sie vergucken und so. Ich fand das, sonst wirkt das alles mal so ein bisschen seltsam. Ich meine, es sind Teenage Mutant Ninja Turtles, na klar sind das Jugendliche, ne, aber ne, da waren sie halt noch jünger angesiedelt. Und ich fand das alles dadurch, dass es dass diese Liebeleien, sage ich mal, dieses sich, ich meine, die Turtles waren ja offensichtlich ein bisschen in sie verguckt, wobei Donatello, glaube ich, war in der 2012 am meisten irgendwie in sie ein bisschen verschossen.
Genau.
Das hatte halt so ein bisschen was kindlich Naives. Das fand ich eigentlich ganz, ganz süß. Also ohne, dass die Serie irgendwie zu kindlich war. Die hatte ja durchaus ihre düsteren Elemente. So sind ja auch Figuren gestorben und sowas. Ne? Also die waren ja auch nicht gerade zimperlich.
Nee, das auf keinen Fall. Die war konsequenter.
Ja.
Das ist ja generell das die Sache mit modernen Serien, die sind konsequenter.
Ja.
Und auch die Kinderserien sind ein wenig erwachsener als damals. Ja.
Was mich ja in neueren Interpretationen immer ein bisschen gestört hat, als jemand, der halt die Turtles eher durch die alte Trickserie kennengelernt hat. Ich weiß nicht, hattest du einen Lieblingsturtle eigentlich immer oder wie war das bei dir so?
Ja, früher tatsächlich Donatello, weil ich das auch, das naheliegendste war. Der war der Egon unter den Turtles. Ja. Also der Gescheite. Und vor ein paar Jahren wollte ich tatsächlich mit ein paar Freunden mal eine unregelmäßig erscheinende Turtles-Hörspielserie machen, weil wir dachten ja, Ghostbusters mal was Frisches, also genau dasselbe, was jetzt hier gerade vonstatten geht. Und da habe ich gesagt, ich will Mikey sprechen. Also komplett was anderes, damit es mal irgendwie, da kann ich komplett ausflippen und und weiß ich nicht. Also Raphael nicht, weil diese Aggression, das bin ich nicht. Da bin ich zu entspannt für. Und Leonardo, der Anführer, wollte ich auch nicht sein, weil Leonardo ist doch doof. Es gibt so ein YouTube-Video, das heißt so, Leonardo ist der schlimmste Anführer, den es gibt. Und dann siehst du so Ausschnitte aus allen Filmen und Serien, wo Leonardo so als Anführer Sachen sagt, die nicht so toll sind. Keine Ahnung.
Okay.
Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber du findest ihn bestimmt jetzt am besten, oder? Das ist jetzt das Fettnäpfchen,
das ich mir erarbeite. Also ich habe früher eigentlich immer so zwischen Raphael und Donatello hin und her geschwankt. Bei Raphael halt, weil ich ja auch durchaus eine kurze Zündschnur habe und mich schnell aufrege und sowas. Also mit dem kann ich mich halt auch mal so ein bisschen identifizieren, wobei das eigentlich eher so im jugendlichen Alter bei mir so kam. Das irgendwie bei Raphael, den fand ich dann spannender, gerade weil man ja auch später mehr aus ihm gemacht hat. Ne? Er hat ja auch irgendwie mehr Background bekommen und diesem Animationsfilm, da hat er ja auch Nightwatcher, diese geheime Identität gehabt, wo er als Superheld dann irgendwie unterwegs war in so einem Kostüm.
Ach so, der, ja, ja.
Genau. Ich glaube Nightwatcher hieß er. Und bei Donatello war es eigentlich mal so, ich war nie so technikaffin oder sowas. Aber was in der deutschen Fassung sehr für ihn gesprochen hat, war, dass er so ein bisschen so einen Sprachfehler hat. Also er stottert, stottern ist es nicht, aber er wiederholt ja manchmal Worte so ganz merkwürdig. Und das ist natürlich für ein Kind, ich habe ja früher ganz extrem gestottert. Also schlimmer, als das jetzt teilweise zu hören ist. Und deswegen habe ich mich mit dem halt immer wahnsinnig identifiziert früher. Und ich fand das cool, weil man hat ihm wirklich was Eigenes gegeben sprachlich und hat ihn, ich fand das hat immer zu ihm gepasst, so wie er so agiert hat, er war auch mal so ein bisschen dieser verpeilte Wissenschaftler, so, ne, weiß nicht, ich fand das cool, das geht mir irgendwie bei späteren Inkarnationen ein bisschen ab.
Ja, stimmt. Also Donatello war immer so ein bisschen der Pete Glocke unter den Turtles. Er hat immer was angefangen und dann hat er aber den Satz nochmal von vorne.
Wir schaffen das. Es geht alles von ihrer Zeit ab.
Das
ist so geil.
Das stimmt.
Ja, also und dann.
Raphael übrigens, wenn ich jetzt keinen Mist erzähle, glaube ich, die deutsche Stimme von Angel, Jäger der Finsternis.
Richtig, genau.
Oder? Herrlich.
Der Synchronsprecher, der zwischendurch immer so ins Mikro stöhnt.
Aber das mehr bei Angel.
Ey, ganz furchtbar im Deutschen, bei Angel, wirklich.
Es gab übrigens diese Sequenz, in der die 2012er Turtles am Ende, oder beziehungsweise man sieht die alten Turtles in der 2012er Serie irgendwann am Ende. Und da haben sie tatsächlich die alten Sprecher nochmal alle aufgetrieben.
Auch super geil.
Die sich teilweise deutlich älter anhört.
Ja, klar, aber ich find's trotzdem cool. Also zum einen, dass sie die aufgetrieben haben, dass sie es auch wirklich nochmal gemacht haben, da nochmal Bock drauf hatten.
Ja.
Finde ich absolut, sehr cool. Ja. Da sind ja auch so schöne Gags draus entsprungen. Also wirklich, also ich finde man merkt das hier schon irgendwie so. Die 2012er Serie ist echt mein Favorit, was die Turtles-Serien angeht.
Ich fand die 2012er Serie ist eine gelungene Erneuerung von all dem, was ich als Kind in der alten Serie gesehen habe.
Ja.
Die war nicht so, aber alles, was in der alten Serie nicht mehr ging, das hat's weggelassen und durch ein erwachseneres Element ersetzt halt. Und aber viel, was mir damals an der alten Serie gefallen hat, habe ich auch da wieder gefunden, halt. Diese, ganz schwer zu sagen. Ich mochte das. Und das halt auch eine fortlaufende Serie mit einem roten Faden war. Mhm. Fand ich toll. Und Meister Splinter, ich muss immer wieder auf die deutsche Synchronfassung zu sprechen kommen. Meister Splinter hat die Stimme von The Rock Johnson. Da kannst du nichts falsch machen. Meister Splinter ist The Rock. Ja. Deswegen hat's der ganz neue Splinter auch so schwer bei mir.
Ja. Aber auch da gilt wieder, ich finde die deutsche Fassung besser, auch wenn es manchmal nicht so geil übersetzt ist. Aber allein die Stimmen finde ich im Deutschen viel cooler. Speziell Splinter im Original hat er ja, also versucht er so einen asiatischen Dialekt irgendwie zu machen. Und das finde ich halt so stereotyp und doof irgendwie, ich weiß nicht. Da habe ich mich immer gefragt, was das sollte. Das finde ich halt im Deutschen dann mit der Stimme von Dwayne The Rock Johnson finde ich schon cooler irgendwie.
Er war ja auch ein Hühne in der Serie. Er war ja größer als die Turtles.
Ja, er ist auch irgendwie so badass unterwegs gewesen. Also ich fand's cool.
Ja. Das stimmt.
Ich wollte es gerade fast spoilern, aber ich lasse es lieber. Du hast ja die Serie noch nicht komplett gesehen, oder?
Ich habe die ersten beiden Staffeln. Nee, ich hab bis zu dem Punkt gesehen, wo die gegen das Technodrom gekämpft haben, das im Himmel hing. Aber die letzten Minuten fehlten mir. Aber ich habe fast alles wieder vergessen. Das ist schon Jahre
her. Dann hast du nur die erste Staffel gesehen, oder?
Das müsste am Ende der zweiten gewesen sein. Oder
echt?
Am Ende
war das am Schluss der zweiten?
Also das mehr als. Es ist schon Jahre her. Aber wir machen ja dann eine Folge, die sich dann speziell mit der Serie beschäftigt. Und dann gucke ich mir das vorher noch mal so Binge-Watching-mäßig an. Ich habe das alles noch. Irgendwie ein Freund hat mir das alles auf DVD gebrannt.
Das ist ja mega.
Ich habe da eine Sicherheitskopie.
Ach was. Mir fehlen noch Staffel 4 und 5 davon. Ich habe nur die ersten 3 auf DVD.
Ja, ich glaube, ich habe auch nur die 3 ersten. Aber man kann das ja auch so fächern. Man muss ja nicht über 5 Staffeln in einer Folge sprechen.
Nein. Wir werden ja noch viel, viel Zeit haben, darüber zu reden.
Richtig.
Wer weiß, wie viele Folgen wir da schaffen, ne? Und wie lange wir da damit beschäftigt sind.
Ja. Absolut richtig.
Wie sieht's denn? Bitte.
Ja.
Jetzt wollte ich gerade Jetzt wollte ich gerade irgendwie so einen neuen Turn machen.
Ich auch, aber mach du deinen Turn.
Nee, was wolltest du denn für einen Turn machen?
Nee, mir ist nur gerade völlig zusammenhangslos eingefallen. Ich musste an diese Necker-Figuren denken, die sich an den Film orientieren, an dem alten.
Ja.
Finde ich mega cool.
Die sehen sehr cool aus, sind aber auch sehr teuer.
Die sind sehr teuer. Es gibt 2 verschiedene Versionen. Einmal so normale Actionfigurengröße und einmal so Blitzway-Größe. Es sind beides dieselben Formen, glaube ich. Aber sie sehen richtig cool aus. Da liebäugle ich auch mit. Muss ich ein bisschen Platz schaffen halt.
Die NECA-Sachen sind eh sehr, sehr cool. Ich wollte auch immer die Turtles-Varianten haben, die an die Comics angelehnt sind, an die alten, wo sie eben alle noch die roten Masken und so haben. Die gab es auch in Varianten, also da waren die Masken immer noch rot, aber der Rest war halt so wie so schwarz-weiß gehalten, weil die Comics ja auch früher schwarz-weiß waren. Die fand ich sehr, sehr cool. Aber die habe ich auch dann nicht mehr zu wirklich guten Preisen irgendwo gesehen. Aber die würde ich mir glatt auch noch mal in die Vitrine stellen.
Okay.
Die fand ich cool.
Ein Kumpel René hat sich mal so eine Schwarz-Weiß-Figur. War das eine Schwarz-Weiß-Figur? Ich weiß nicht. Nee, es war nicht keine Schwarz-Weiß-Figur, es war auf dem alten Comic basiert, aber
in Farbe sozusagen.
In Farbe dann quasi. Ich glaube, die Schwarz-Weiß-Figur kam dann später noch.
Genau, raus. Das war so eine Black and White Edition oder so hieß das irgendwie. Ja. Genau, die ersten Varianten, die waren noch in Farbe.
Ja.
In Farbe und bunt.
In Farbe und bunt. Ja, schön. Hast du Turtles Forever gesehen? Ich glaube, wir haben schon mal privat darüber geredet, aber.
Turtles Forever war dieses Crossover von der, jetzt muss ich gerade überlegen, von wann war die Serie? War die von 2003?
2003, 2002, so ja. Den Dreh rum.
Und die alten Turtles, oder?
Es war, im Grunde genommen waren es die finalen Folgen, ja. Aber das gab es halt auch als Film zusammengefasst.
Das habe ich nie gesehen, leider.
Das ist mega geil. Du hast ja diese neuen Turtles, mit denen ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht viel zu tun hatte, aber ist ja quasi das war ja alles ein bisschen ruppiger und erwachsener auch. Das fand ich schön, dass bei der 2012er Serie, die da danach kam, das war zwar auch erwachsener und aber es hatte wieder ein bisschen was Leichteres, was Verspielteres und gleichzeitig war es aber nicht so doof wie die ganz alte Serie. Und ich sage doof auf eine positive Art. Klar. Aber die 2002er Serie, die war schon irgendwie, das war so zu dem Zeitpunkt, da kam auch von Thundercats kam eine ähnliche Serie und He-Man, das war irgendwie alles so im selben Ton gehalten. Und das waren also die letzten Folgen und da sind die halt auch irgendwie so, ich habe den Film damals ganz oft geguckt, aber es ist auch schon wieder lange her, die sind halt dann irgendwie die auf die alten Turtles gestoßen, die halt in diesen 2002, 2003 Kosmos gestoßen sind und dann müssen die so sich verbünden und mega geil und am Ende geraten sie dann in diesen Urkosmos, wo diese Comic-Turtles sind und die Comic-Turtles dreschen sie erstmal alle zusammen.
Okay.
Das ist natürlich ultra hart. Und dann müssen sie sich dann gegen so einen riesengroßen Shredder alle behaupten.
Also quasi wieder mal ein Super-Shredder.
Ein Super-Shredder.
Wird auch immer wieder verheizt, diese Idee, oder? Das hast du ja im zweiten Film gehabt, dann anscheinend da, dann hast du es ja vorher schon in Turtles in Time gehabt, da wird er ja auch später noch mal zu so einem Super-Shredder. Also das haben sie echt oft genutzt.
Wobei im zweiten Film, ich liebe ja diesen Super-Shredder, aber ich finde es schade, dass er so tatsächlich verheizt wurde. Weil der kommt ja dann und dann stürzt dieser Steg auf ihn und das war's dann auch schon wieder.
Ja, da hat man echt wenig.
Das ist eigentlich schade.
Ich fand's ja ganz cool, dass sie sich zumindest von dem Aussehen her so ein bisschen an dem Super-Shredder orientiert haben in dem Michael Bay-Film.
Das, ja, stimmt. Ja, das war eine Mischung aus Super-Shredder und Super-Transformer.
Das fand ich ja irgendwie, es war zwar voll übertrieben, aber irgendwie fand ich es auch cool. Ich fand also die Michael Bay-Filme, die kamen immer viel zu schlecht weg. Ich weiß nicht, ich habe die auch beide im Kino gesehen und ich habe die auch hier zu Hause und ich finde die super. Also den zweiten speziell, den finde ich mega gut.
Ich finde die auch gut. Also ich kann jetzt diese Kritik nicht so ganz, also schon, aber die Erwartungshaltung kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich meine, die sind halt irgendwie zerfleischt worden von den Leuten, die mit der alten Serie aufgewachsen ist und die alte Serie ist ja auch Gaga und das hat ja auch alles nichts mit, ich sag jetzt allzu mega anspruchsvolle, niveauvolle Unterhaltung zu tun. Wir reden hier von vier mutierten Schildkröten, die von einer Ratte in der Ninja-Kunst ausgebildet werden. Und Alter Schwede, wenn Michael Bay irgendwie dann so ein Spaßvehikel draus macht, dann ist das doch in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Also ich bin auch eher Typ, ich mag lieber die alten. Ja, ich liebe die alten Turtles-Filme. Das ist halt halt meine Generation, aber die neuen finde ich auch toll, die gucke ich mir auch gerne an.
Ich finde das cool, dass es immer so verschiedene Interpretationen gibt. Ich mag das ganz, ganz gerne. Ich meine, man kann sich das aussuchen, was man davon am liebsten mag. Viele haben ja auch ein Problem mit der Serie, mit der neuen Serie Rise of the TMNT, die ich gar nicht so schlecht fand, eigentlich ganz, ganz witzig, ist halt kein Vergleich mit den klassischen Serien, aber das Rise of the TMNT hat ja auch nie diesen Anspruch, dass es irgendwie sag ich mal, große Stories erzählen will. Also es waren ja halt auch mal so kleine Kurzgeschichten und so, und die Turtles stehen noch quasi am Anfang und so und sind doch total kampfunerfahren und so und kriegen halt dementsprechend auch echt eins auf den Deckel. Und das fand ich eigentlich ganz cool, auch das mal erzählt zu bekommen, so, ne?
Da kann ich nicht viel zu sagen, habe ich zu wenig gesehen.
Ach so, na gut.
Alles, was ich mir gedacht habe, ist, okay, das ist eine wirklich, das hat mich nicht ganz erreicht, weil es ist mir, das ist zwar für Kinder gedacht, aber ich find's für Kinder auch ein bisschen schwierig, weil das so über, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie soll denn ein Kind Aufmerksamkeit und Aufmerksamkeitsspanne lernen? Das ist alles so schnell und tschu. Ich hätte als Kind überhaupt nicht gesehen, was vor sich geht.
Ich fand das gar nicht so schnell. Also fand das eigentlich,
ist das nicht so?
Für eine moderne Trickserie fand ich das gar nicht so krass. Ich habe das auch im Vorfeld ganz viel gelesen. Und dann, als ich die ersten Folgen gesehen hatte, war ich erstmal total geflasht von diesen geilen Action-Szenen. Ich finde, also wenn man der Serie halt irgendwie das Design ankreiden möchte und so, und gerade bei Raphael ist ja so, ne, der ist ja so ein richtiges Tier, sag ich mal, ein richtiger Brocken und so, ne? Weil ich das ganz cool finde, weil es halt verschiedene Arten von Schildkröten sind, die da repräsentiert werden, die halt auch so von ihren Merkmalen eben sehr spezifisch dargestellt werden. Das ist eigentlich schon ganz cool, wenn man sich da mit den Backgrounds ein bisschen beschäftigt. Aber was man der Serie nicht nehmen kann, sind halt wirklich diese gut gemachten Action-Szenen. Also die sind wirklich richtig gut. Also immer wenn da gekämpft wird, dann ist das echt geil in Szene gesetzt. Also das muss man der Serie echt lassen.
Okay. Ja, wie gesagt, habe ich mich noch nicht viel damit. Aber ich bin halt auch nicht wirklich die Zielgruppe dafür. Das ist halt wirklich, das habe ich bei der 2012-Serie so toll gefunden. Das war halt auch für eine Kinderserie. Aber dadurch, dass die Geschichten, wie die Geschichten erzählt wurden, hat es mich halt auch angesprochen. Im Grunde genommen, ich bin immer so ein Feind gegen diese ich mag diese Kategorisierungen nicht. Das ist für Frauen, das ist für Männer, das ist für Kinder, das ist für Erwachsene. Im Grunde genommen geht es nur darum, dass du gute Geschichten mit coolen Figuren siehst. Dann spielt das keine Rolle, für wen es ursprünglich gedacht ist. Deswegen funktioniert die 2012-Serie für mich auch so. Die auch mega Horror ist. Also das muss ich immer sagen hier. Der eine, das nimmt mich immer mit, dieses Schicksal von dem Schleimmann. Wie heißt der gleich
nochmal? Der Mutagenmann.
Der Mutagenmann, das tut mir so leid, das ist so ein Drama, das ist so ein
Ich finde, aber das ist halt das, wo ich echt immer wieder so begeistert bin, wenn ich die Serie mal gucke. Ich finde das so toll, wie da mit Charakteren auch umgegangen wird. Weißt du, das ist nicht so, weil das, sag ich mal, ein guter Charakter ist, so, deswegen wird er verschont von irgendwas, so, ne? Und keine Ahnung, dann hast du eine Weiterentwicklung und manche Guten werden auch zu Bösen oder sind beides irgendwo, ne? Und das fand ich immer wahnsinnig cool. Weiß nicht, ich finde, die Serie hat da einfach, also die Autoren, die haben da einfach wahnsinnig viel rausgeholt und irgendwie alles mit der Serie gemacht, was irgendwie möglich war. Und ich finde das super.
Ja, das war auf jeden Fall schön. Also ich freue mich an, auch das nochmal zu gucken und dann auch weiter zu gucken. Da bin ich gespannt drauf.
Ja. Wir müssen auch noch ein bisschen über die Spielzeuge reden. Da haben wir jetzt noch nicht so viel. Also über die klassischen Spielzeuge, weil das, glaube ich, so mit meine größte Verbundenheit zu den Turtles früher war als Kind.
Das können wir machen.
Also bei mir war das ja früher so, dass Turtles und Ghostbusters lange Zeit auch so ein bisschen parallel lief. Weil das ja die Zeit war, so als die Turtles ganz groß geworden sind. Die haben ja so ein bisschen die Ghostbusters auch verdrängt. So, gerade so aus den Regalen, ne?
Das ging einigen, ja.
Deswegen, also das war bei uns dann auch so ein bisschen mal ein fließender Übergang, wo man zwischendurch auch mal die Ghostbusters fast ein bisschen liegen gelassen hat. Aber ey, die Turtles-Figuren, da haben wir auch so viel Zeug von gehabt. Das war der Wahnsinn. Also ich glaube, ich habe sehr, sehr lange die Figuren noch gesammelt. Und auch als es später noch es gab ja auch zigtausend Varianten der Turtles. Dann gab es noch später diese Sportler-Serien irgendwie, wo es dann noch so ein Kicker-Raphael gab. Oder also völlig absurdes Zeug auch. Teilweise dieser Surfer-Mikey und sowas. Ne? Das waren so schwachsinnige Sachen. Aber die habe ich auch alle gehabt. Keine Ahnung.
Ja, es geht mit den alten Turtles Toys geht es mir so ein bisschen mit den Kenner Ghostbusters. Die ersten sind natürlich die kultigsten. Ja. Da habe ich auch so die meisten Assoziationen. Später war ich ja dann auch nicht mehr so dabei. Ich habe das Turtles-Zeug am Anfang noch alles mitbekommen. Also die Figuren habe ich alle vor meinem geistigen Auge. Ich fand die ganzen Playsets und Vehikel cool. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen drüber geredet. Kann man jetzt noch mal erwähnen. Also dieses Sewer-Playset für die Turtles und das Technodrom, mega geil. Mhm. Und ich mochte dieses Ding, was Pizzas abschießt. Ja. Abwassergleiter oder was es da war.
Ja, der war auch super.
Mit den Namen muss ich mich noch vertraut machen, da bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich mochte natürlich auch den Wagen selbst.
Der Partybus. Der war cool, ja.
Der übrigens mit purer Gedankenkraft gefahren ist, der hatte nämlich kein Lenkrad.
Ja, stimmt, das ist so bescheuert gewesen.
Ja. Oh Mann. Und er hat einen geilen Gunner-Seat gehabt, das muss man auch mal sagen. Ja.
Aber ich habe den leider nie gehabt, weiß ich nicht. Ich hab sehr, sehr viel Zeug gehabt, so von diesen Fahrzeugen und so. Aber den Partybus habe ich nie gehabt. Der war, glaube ich, auch recht teuer. Und den Zeppelin, den wollte ich auch immer gern haben, aber den habe ich leider auch nie bekommen.
Oh.
Es war ja auch immer so ein bisschen die Frage früher, hey, wenn ich jetzt ein Fahrzeug mir wünsche oder sowas oder mir kaufe vom Taschengeld. Ich meine, ich war so jung, ich habe da, glaube ich, noch gar kein Taschengeld bekommen zu der Zeit. Das heißt, man hat sich das halt immer irgendwie zusammengewünscht oder halt die Eltern genervt, wenn man irgendwie einkaufen war. Und dann hat man halt doch irgendwie eine Figur bekommen, damit man still ist. Oder so. Super, super Erziehung übrigens. Wenn der Junge meckert, kauf ihm Spielzeug. Nein, ich fand's ja cool früher. Dann war ja immer die Frage so, hey, nehme ich jetzt ein Fahrzeug oder nehme ich dafür irgendwie zwei oder drei Figuren so, weißt du? Und ich habe dann doch eher zu den Figuren irgendwie tendiert.
Ja, das ist immer gemein, wenn man sich entscheiden muss zwischen Spielzeugen. Ich glaube, ich habe selbst überhaupt nichts davon gehabt. Der Daniel hatte das alles, deswegen brauchte ich das nicht. Aber wie gesagt, das war auch gerade, heute sehe ich das ein bisschen anders. Damals war ich vielleicht so eine Tacken zu alt, als das kam. Heute assoziiere ich das mit dem damaligen Gefühl und die haben natürlich auch eine ganz starke nostalgische Kraft in sich. Deswegen finde ich es immer schade. Viele von diesen Figuren sind ja auch von Playmates neu aufgelegt worden. Allerdings nicht wirklich so schön. Die haben irgendwie die falschen Farben und keine Ahnung. Es gab Movie Star Turtles, die sich an den Turtles, wie sie im Film erschienen sind, orientierten.
Die hatte ich auch.
Ja, und es gab auch einen Movie Star Splinter. Der unterschied sich von dem ursprünglichen Splinter. Und jetzt in dieser Neuauflage ist das so eine Sammelbox mit allen vier Turtles und Splinter. Und ich glaube, Shredder ist auch dabei. Und der Splinter ist halt einfach nicht der alte Movie-Star-Splinter, sondern der Original-Splinter, aber in einer anderen Farbe.
Der Shredder, by the way, auch.
Ja?
Ist auch nochmal der gleiche, den sie da dabei gelegt haben. Also das ist schon ein bisschen Verarsche, ist das.
Es ist sehr schade, weil es muss ja einfach nicht sein. Aber naja.
Aber Diese Movie-Star-Figuren, da fand ich früher auch geil, die waren ja dann auch so ein bisschen weicher vom Material her. Mhm. Die waren so ein bisschen biegsamer und sowas. Also, weiß ich nicht, also die fand ich irgendwie auch dann sehr, sehr beeindruckend. Da habe ich auch dann die vier Turtles komplett gehabt und den Splinter.
Ich habe die gar nicht mitbekommen. Das war dann irgendwie, die kamen dann später raus, dann weiß ich nicht. Ich habe das auch als Kind überhaupt nicht, als Jugendlicher gar nicht so wahrgenommen, dass es so lang lief. Mhm. Die originale Turtles-Serie lief ja oberst lang. In den USA lief die ja bis 96, 97 rum. Das ist ja mega lang für so eine Zeichentrickserie für Kinder. Und ich dachte, dass dann so 93 rum oder so, dass dann die Power Rangers kamen.
Mhm. Spätestens. Ja, zu dem Dreh.
Irgendwie und keine Ahnung. Also da muss ich nochmal schauen. Da habe ich nicht so den Einblick. Ich finde viele von den alten Figuren ganz, ganz witzig und ganz cool. Ich finde die Posen manchmal fragwürdig. Der Shredder war also ein bisschen komisch
mit dieser Pose, die er da hatte.
Und die erste April, obwohl die natürlich an dem Cartoon angelehnt war, fand ich auch nicht so toll. Später kam noch eine andere April, die sah aus, als wäre sie jetzt keine Reporterin, ja, sondern würde auf der Straße arbeiten.
Also ein Nebengewerbe. Ich glaube,
die hat tatsächlich in Sammlerkreisen so den, da heißt die Hooker April.
Ja, stimmt, genau. Die kannte ich auch ganz, ganz lange nicht. Die hast du mir vor kurzem da mal irgendwie gezeigt oder hast mir ein Bild geschickt und ich war total irritiert und dachte erst, das wäre ein Fake oder so. Die gab es ja wirklich. Nee. Das ja, finde ich ja absurd.
Ja, das ist schon grenzwertig gewesen.
Aber das passt halt dazu, dass diese Toyline immer absurder geworden ist. Es gab ja dann auch irgendwie diese Cave Turtles, was dann so steinzeitmäßig war, die dann so Reitdinosaurier dabei hatten und so ein Kram. Also auch so Zeug, wo man sich denkt, warum? Was soll das? Ne? Und was ich wiederum cool fand, war ja, das war ja auch so, gehörte ja auch mit zu diesen früheren Waves. Kennst du noch diese Figuren, die man aufziehen konnte?
Ich glaube nicht.
Ich glaube, das muss noch eine der ersten Waves gewesen sein, weil das waren auch, glaube ich, das waren wirklich die allerersten Turtles-Figuren, die wir hatten. Ich weiß noch, mein Bruder hatte den Mikey und ich hatte Raphael. Und jeder Turtle hatte halt so eine Aufziehmechanik und hatte halt irgendeinen speziellen Move, den er machen konnte.
Ah, ja,
bei Raphael
ja.
Konntest du irgendwie an dem Panzer hinten so ein Gullideckel oder sowas dran machen und dann konnte er sich so auf den Boden drehen, hat quasi die Gegner so weggekickt. Und Mikey hatte irgendwie so einen Arm, der sich so gedreht hat und hatte da auch irgendwas dran, irgendwie so ein Chaco oder irgendwie was, so ein Pizzablech oder so ein Kram. Da gab es ja ganz viele Variationen von. Dann gab es ja auch diesen, diese kleinen, diese Rattenfänger, die gab es noch. Die konnte man auch aufziehen. War natürlich ein bisschen größer, ein bisschen zu groß, ne? Aber hey, konnten halt Splinter dann mit einem Haps essen, war ja auch praktisch, ne? Da gab es so viel Zeug. Da gab es ja dann auch noch einen Splinter und einen Shredder und so, die man aufziehen konnte. Und die waren cool. Die habe ich geliebt.
Ja, sehr cool. Nee, ich kann mich noch an so Variationen erinnern, die mutieren konnten. Also das waren so normale Schildkröten und dann konnte man die so umklappen und dann wurden das Turtles.
Da hatte ich auch einen von. Den Raphael habe ich gehabt.
Den hast du noch?
Den hatte ich. Ich habe die Figuren alle nicht mehr. Die sind alle irgendwann. Lass mal, das ist eine traurige Story. Ich hatte da leider nicht viel Mitspracherecht.
Okay.
Warum auch immer.
Ja, das sind so tragische Kindheitsgeschichten. Da können sicher auch einige Lieder von singen.
Das sind immer so Stories, wo die Eltern meinen, wenn ein Kind jetzt mal ein paar Wochen oder ein paar Monate nicht damit gespielt hat, dann muss man es auch nicht fragen, ob es das vielleicht noch haben möchte. Und dann sind die Sachen nicht mehr da. Und
da habe ich immer Glück gehabt, dass meine Eltern, die haben gesagt, das gehört uns ja nicht, das gehört ja ihm, also können wir es nicht weggeben.
Ja, bei uns war früher die Argumentationskette dann oft, naja, wir haben es ja bezahlt.
Ja.
Blöd.
Ja, das ist, hättest du verstecken müssen, irgendwo vor im Tresor und dann Schlüssel.
Ich hatte leider nicht so viele Möglichkeiten, was zu verstecken. Wir haben in einer sehr kleinen Wohnung gelebt. Wir hatten ja nichts. Außer Figuren.
Naja, gut. Ja, aber nee, mittlerweile, es gibt auch wieder so viele tolle Turtles-Figuren sehr. Wir haben schon vorhin gesagt, die NECA-Figuren, die finde ich mega geil.
Ja, die sind fantastisch.
Gab's ja nicht nur die vier Movie-Turtles, sondern auch Splinter im Set mit Shredder, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Oder im Set mit dem Buben, der da hing. Nee, das war Splinter, der hing da im Film. Danny guckt nach.
Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ich finde es.
Auf Splinter ist auf jeden Fall in einem Set mit. Und diese Figuren sind super genial. Ich sehe die immer in Comics. Ich meine, in der letzten Zeit habe ich sie selten gesehen in Comic-Shops, aber. Und dann gibt es noch von, ich glaube, auch NECA-Figuren, die auf der alten Zeichentrickserie basieren. Also, das sind keine Remakes von früher, sondern das sind halt moderne Figuren, aber im Design von früher. Die gefallen mir auch sehr, die sind sehr cool. Und ich glaube, von Super 7 gibt es noch Figuren in der. Also es ist total unübersichtlich, da gibt es so viel. Ja. Es ist ein Fass ohne Boden.
Ein Boden ohne Fass.
Ein Boden ohne Fass. Ja, aber ich glaube, wenn, dann würde ich mir nochmal die Movie-Figuren holen, weil das ist halt.
Ja.
Ist halt großer Kult. 10 Salti!
Weil ich die inzwischen halt auch. Also, ich gucke speziell Turtles 1 und 2 gucke ich immer noch sehr, sehr gerne, aber ich finde das Design inzwischen auch nicht mehr. Es ist halt nicht so wahnsinnig gut geil. Es sieht immer noch irgendwo. Es hat immer noch was. Ja, aber. Gerade so die Mundbewegung und so, da merkst du halt schon irgendwie, heutzutage würde man da wahrscheinlich irgendwie noch ein bisschen computermäßig was drüberlegen, damit es ein bisschen realistischer aussieht, wenn man noch mal sowas Animatronic-Puppenmäßiges machen würde.
Ja, wobei ich mag gerade dieses Unfertige, ich finde das toll. Ich weiß ich nicht, ich liebe sie immer, ich mag ja die neuen Filme, haben wir vorhin schon gesagt, aber ich geht mir nichts über meine alten Turtles, von denen ich weiß, dass sie da sind und die, das sind ja Puppen, die dürfen aber wie Puppen aussehen. Ich bin da irgendwie tolerant. Das ist in Ordnung. Okay. Also wenn die da jetzt eine Neuauflage machen würden, wo dann irgendwie die, das kann auch gut gehen, bei Der dunkle Kristall, da haben sie eine Serie daraus gemacht.
Ja,
da haben sie so subtil mit Computer nachgearbeitet, dass du es nicht merkst. Also die Puppen machen halt manchmal Sachen, von denen du weißt, es können keine Puppen. Also das sagte dann irgendwie der Verstand, aber du siehst das nicht. Also da wäre schon was möglich. Aber trotzdem, ich mag die alten Filme so, wie die sind. Ist, also alle 2 Jahre kann ich mir die mal geben. Das ist ganz toll. Ja.
Aber ich fand eigentlich immer bei den Michael Bay-Filmen, da haben sich ja viele über das Design echauffiert. Ich fand das eigentlich cool. Also ich mochte das, weil das halt mal was Neues war. Nicht irgendwie das alte Design noch mal wieder gekäut, sondern man hat irgendwie versucht, ja auch so ein bisschen menschliche Züge draufzulegen auf die Gesichter. Ich fand's eigentlich nicht schlecht. Also mir hat's ganz gut gefallen.
Na, die Sache ist ja so, wenn du das Wort ist verkehrt, wenn du einen realistischen Ninja-Turtle darstellen willst, das geht schon überhaupt nicht. Aber die alten Designs hätten da natürlich nicht reingepasst. Ich kann jeden verstehen, der sagt, diese Turtles sind hässlich. Aber es ist ja auch nicht deren Aufgabe, schön auszusehen. Das sind ja mutierte Reptilien. Von daher, ja, das ist schon. Also ich kann auch Megan Fox nachvollziehen, die dann erstmal in Ohnmacht fällt auf dem Dach. Ganz klassisch.
Ich finde die Szene ja so geil. Das war ja auch, glaube ich, im Trailer zu dem ersten Michael Bay-Film, wo Mikey seine Maske abnimmt, weil er sie ja nicht schocken will. Es sieht einfach noch absurder, noch schlimmer aus, wenn er die Maske nicht trägt. Das fand ich schon sehr cool.
Das stimmt. Ich fand übrigens Splinter in dem ersten Michael Bay-Film widerwärtig. Der sah aus wie eine Kanalratte. Eklig. Dann aber doch lieber meinen alten Splinter mit Venkman-Stimme.
Ja.
Der war irgendwie so schön. Hast du das Gefühl, du konntest den anfassen, ohne dir irgendwas zu holen.
Boah. Ja, der Splinter in den alten Filmen, da muss ich auch sagen, den finde ich auch immer noch ungeschlagen. Also, weiß ich nicht. Der war irgendwie am besten.
Ja. Und ich mag halt auch den Shredder, den Darth Vader-Shredder. Der dann da irgendwie reinkommt und dann kommt dieses Thema. Dumm. Dumm.
War auch immer, er kommt da rein in diese Halle und ich dachte immer als Kind vorher, wow, hat der ein langes Cape um? Aber es ist ja sein Schatten, den man da hinten sieht. Aber es ist halt so ein fließender Übergang mit dem Cape, das er trägt. Warum Shredder ein Cape trägt, habe ich auch nie verstanden.
Aber diesen Shredder fand ich ja wirklich sehr cool. Der war auch wirklich bedrohlich in seiner Art und so. Der Zeichentrickschredder, der war ja ganz witzig, aber hey, du Produkt eines so und so. Produkt eines so und so. Genial, aber ja. der Filmschredder war super. Der Michael Bay-Schredder, der kam mir ein bisschen zu kurz, das fand ich ein bisschen schade.
Ja, zumal er auch im zweiten Film dann total verheizt worden ist, ne? Man hat ihn ja noch nicht mal mit der Maske und der Rüstung gesehen. Und er war die ganze Zeit im Hintergrund. Und am Schluss, bevor es dann überhaupt irgendwie losging, wurde er ja von Krang irgendwie kaltgestellt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das hat mich immer wahnsinnig genervt. So dieses, naja, jetzt halten wir uns jetzt für noch eine Fortsetzung offen. Und ach, das hat mich so genervt, wirklich. Obwohl ich den Film ansonsten echt fantastisch finde.
Ja, der ist witzig, ja, auf jeden Fall. Ich bin dem nicht böse, auch wenn Bebop und Rocksteady erstmal Schwanzvergleich betreiben.
Ich fand's sehr lustig.
Aber jeder, der sich darüber echauffiert, der hat halt die alte deutsche RTL-Synchro nicht mehr im Kopf.
Ich wollte gerade sagen, das
ist halt einfach so. Der wird mit zwei verschiedenen Maßgemesse. Mit zwei verschiedenen Maßgemesse. Ja. Das ist nicht richtig. Auf jeden Fall, ja. Schredder. Was? Nee, der war auf jeden Fall. Der war super. Und ich fand in den alten Filmen, fand ich halt auch mal den Gehilfen von Schredder in der deutschen Version geil. Immer wenn er zu sehen war.
Er musste ihm ja auch immer aus dem Cape helfen. Ne? Also,
das macht man für seinen Schröder.
Dass man schön die... Das hat mich auch mal gewundert, weißt du, wenn er ihm so das Cape von diesen, er hat ja auch diese Schulterpads, wo ja auch diese Krallen dran sind. Und ich habe mich immer gefragt, woraus besteht denn dieses Cape, dass das diesen Krallen standhält, dass das nicht die ganze Zeit, wenn er geht, irgendwie da durchschrappt. Das ist ja der Wahnsinn.
Das ist ein ganz spezielles, seltenes Material aus der Dimension X. Die kennen wir hier nicht. Also das kennen wir hier nicht. Das ist ein Element, das gibt es nicht hier.
Das ist wahrscheinlich aus dem gleichen Zeug, woraus diese Drahtschwämme sind, weißt du?
Ja. Ja. Also wenn du das Periodensystem der Elemente durchgehst, von der Dimension X, da ist das halt das Element direkt unten drunter. Weißt du? ist ja wieder ganz schlecht vorbereitet.
Ja.
Wie fandst du Toka und Razor? Hey, euch zwei kenn ich doch aus der Lindenstraße.
Das ist so bekloppt.
Mama!
Ich fand die als Kind immer cool. Ich war aber auch immer ein bisschen enttäuscht, dass es halt nicht Bebop und Rocksteady waren. Und, weiß nicht, wirkte immer so wie so eine Notlösung. So, ja, Bebop und Rocksteady, die können wir jetzt nicht so umsetzen, dann nehmen wir die jetzt so. Also ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber ich fand's auch ein bisschen seltsam.
Ich wusste nicht, ich weiß nicht, warum man Toka und Razor umsetzen kann, aber Bebop und Rocksteady nicht, das verstehe ich nicht.
Ich auch nicht.
Ist doch im Grunde genommen dasselbe, nur anders, aber ich fand die ja trotzdem cool. Die
das gleiche, nur in grün. Ha, grün! Ha, grün! Wie Turtles. Ha.
Ja. Ach, herrlich. Herrlich. Ja, wunderschöne Sachen gab's da, gibt es. Du bist, glaube ich, ein bisschen vertraut. Du hast auch die Comics gelesen, oder?
Also ich habe, man muss ja dazu sagen, in Deutschland gab es ja ganz lange nur die Comics zur Trickserie, die ich auch hatte vorher. Das war ja das Teenage Mutant Hero Turtles Comic Magazin.
Ja, davon habe ich auch ein paar gehabt, ja.
Im Condor Verlag erschien der Condor Verlag, der hat ja früher auch diese ganzen, die Spinne und Spider-Man so ein Kram herausgebracht. Habe ich auch früher gelesen, wie blöde. Und die haben ja, hoppala, das war mein Mikro, die haben ja irgendwann dann auch so Comic-Alben herausgebracht, ja. Und da haben sie dann die ursprünglichen US-Hefte drin verwurstet. Mhm. Und davon habe ich immer noch so ein paar. Also ich habe die ersten vier und dann noch Nummer 8 und 9.
Okay.
Das heißt, ich habe da eine kleine Lücke in der Story. Was ich ja ganz cool finde, man hat ja wirklich versucht, auch so ein bisschen so eine durchgehende, so einen roten Faden zu schaffen. Das fand ich ganz spannend. Splinter verschwindet ja dann auch irgendwie im zweiten Band und sowas. Ne? Also der erste Band ist ja halt wirklich so die Geschichte, also von dem Original-US-Heft, was ja auch immer eigentlich von Eastman und Laird immer als One-Shot gedacht war. Das war ja nie so gedacht, dass das fortgesetzt werden soll. Aber es ist ja dann so ein Hit geworden. Die neueren, die IDW-Reihe, da habe ich zumindest angefangen. Also da habe ich den ersten Sammelband, glaube die ersten vier, fünf, sechs Ausgaben oder so waren das, die habe ich gelesen.
Ja, davon habe ich auch ein paar gehabt und ich fand die auch ganz cool, glaube ich. Ich meinte aber tatsächlich jetzt die Serie, die ich nicht kenne, und zwar die neue IDW-Serie. Die hast du, also die, ja.
Ja, also wie gesagt, ich hatte den ersten Sammelband, also habe ich mir digital gekauft mal und habe die dann auf dem Kindle mal gelesen. Was übrigens ganz überraschend gut funktioniert. Ich war da vorher sehr skeptisch. Ich bin ja eigentlich echt da so ein, ich muss das physisch in der Hand haben. Und hab mich da sehr lange gegen gewehrt. Und meine Frau hat irgendwann gesagt, versuch das doch mal. Du kannst das ja noch gar nicht beurteilen. Du hast das ja noch nie gemacht. Und ich habe es dann widerwillig gemacht. Und das war total cool, weil du kannst jedes Bild auch einzeln anklicken. Und das wird dann groß. Und kannst es halt in groß dir angucken. Es wird dann so hervorgehoben. Also das ist schon ziemlich cool gemacht. Also es macht schon Spaß, so zu lesen. Das ist halt eine eigene Form des Lesens. Und ich mochte bei dem Run halt total gerne, dass sie tonal eigentlich so eine Mischung geschaffen haben. Also es ist ja schon sehr nah an dem Original-Comic dran, was so diese Düsternis angeht und teilweise auch so den Gewaltgrad. Also das ist ja auch nicht gerade unblutig. Aber gleichzeitig hat das auch viel von der Trickserie und von den Filmen und so. Da hat man ja ganz viel rüber gerettet. Es ist wirklich eigentlich, also die Comics, die umfassen eigentlich so das gesamte Turtles-Franchise und nehmen sich von allem irgendwie das Beste und packen das mit rein. Das ist so geil, wirklich. Also ich kann das nur jedem empfehlen, wer das noch nicht gelesen hat. Das ist ganz große Klasse.
Ja, ich habe ich glaube, die ersten 4 Hefte mal zugesteckt bekommen. Da lief das aber schon jahrelang. Das war ganz interessant. Ich fand, es war ganz okay. Also, aber mir wurde auch gesagt, das wird noch viel, viel, viel besser.
Ja, doch.
Aber das ist natürlich dann immer so, man schreckt dann zurück, wenn da sowas schon jahrelang läuft. Und ich glaube, die IDW Turtles Serie ist auch wesentlich umfangreicher als die Ghostbusters.
Ja, die läuft ja auch bis heute immer noch irgendwie durch. Also gibt da natürlich auch mal so abgeschlossene Storylines. Aber die laufen eigentlich so ziemlich durchgehend, meine ich. Und jetzt gab es ja irgendwie vor kurzem dieses Storyline The Last Ronin, wo es dann irgendwie noch so einen letzten überlebenden Turtle gab, sozusagen. Ich habe es noch nicht gelesen, habe aber jetzt immer wieder gehört, dass das richtig gut sein soll und dass das echt fantastisch geschrieben ist und eine der besten Turtle-Stories, die es je gegeben hat. So, also das wird ja mega gehypt. Deswegen, also ich finde das einfach wahnsinnig spannend und also die Comics sind, glaube ich, echt inzwischen, die haben, glaube ich, inzwischen so die Serien und die Filme fast schon überholt irgendwie. Also das ist echt eine richtig feste Fanbase und die haben, glaube ich, jetzt ganz viel etabliert, was jetzt auch wirklich Kanon geworden ist.
Ja, und dann soll es noch eine neue Serie geben bei Netflix. Das ist allerdings eine ältere Information gehabt. Ich weiß nicht, ob da noch mal was Neues kam oder ob die da in Produktion sind. Ich habe da ewig nichts mehr von gehört.
Ja, das sind Sachen, die tauchen immer mal wieder auf. Also es gab mal, ich glaube vor 2 Jahren gab es mal die Meldung, dass Netflix großes Interesse an einer Realfilmserie hat, die so im Stil von Daredevil gehalten sein soll, was auch so die Kampfszenen angeht. Da habe ich dann nicht mehr viel von gehört. Ich glaube, jetzt soll ein neuer Animationsfilm kommen. Ich glaube, der von Seth Rogen geschrieben oder produziert wird. Also auf jeden Fall hat Seth Rogen da seine Finger im Spiel. Da bin ich gespannt drauf, weil das stelle ich mir schon ganz cool vor.
Ja.
Weil der kennt sich halt auch mit der Materie aus.
Ist das so? Kennt sich Seth Rogen aus? Also ich kenne Sachen von Seth Rogen, die würde ich jetzt alle nicht unbedingt mit den Turtles in Verbindung bringen. Then again würde ich Kevin Smith auch nicht mit He-Man in Verbindung bringen.
Das ist eben immer so eine Sache. Ich meine, die Leute sind ja nun mal Fans von diesen Sachen, die sie da in Serienform irgendwie schreiben oder verpacken. Und die wissen halt, was sie tun. Ne? So wie ein Jason Reitman weiß, wie man das Thema Ghostbusters neu interpretiert und angeht und schön fortsetzt, irgendwie liebevoll. Ich glaube, genauso kriegt das ein Seth Rogen hin, irgendwie einen guten Turtles-Film zu schreiben.
Seth Rogen ist der Sohn von Kevin Eastman, das weiß keiner. Übrigens, das war natürlich jetzt ein Witz, das ist nicht.
Danke für die Aufklärung.
Ja, das ist vielleicht auch mal, vielleicht können wir so ein bisschen über die Schöpfer reden. Kevin Eastman, Peter
Laird.
Willem Dafoe. Die haben das ja zusammen so geschaffen und das war ja eigentlich eine Parodie auf Superhelden-Comics, nicht wahr?
Ja, es sollte ein bisschen eine Parodie auf Daredevil sein. Das war auch direkt irgendwie so.
Das war so konkret?
Das war so konkret, ja. Es gibt, kann ich auch nur jedem empfehlen, es gibt eine sehr, sehr geile Turtles-Doku. Die heißt, ich glaube, die heißt Turtle Power. Ich bin mir nicht sicher, aber die müsste es noch bei Amazon Prime geben. Ich habe mir die dann sogar digital gekauft, weil ich die immer mal wieder zwischendurch gucke. Die ist super toll gemacht. Ist ein bisschen im Stil von The Toys That Made Us. Also es geht das auf die gleiche Art und Weise an und erzählt halt die komplette Entwicklung. Also wie sich Eastman und Laird kennengelernt haben, wie sie die Turtles geschaffen haben, wie die Comics entstanden sind. Das geht bis hin zu den Actionfiguren und so weiter. Also das ist echt toll, endet leider auf einer sehr traurigen Note, weil die beiden sich ja eben später sehr zerstritten haben und wirklich komplett auseinandergedriftet sind. Und da hört der Film halt sehr traurig auf.
Wer ist der Jüngere von beiden?
Das müsste Eastman? Kevin Eastman sein.
Kevin Eastman. Da hieß es ja in The Toys That Made Us, dass er irgendwie dann noch andere Ambitionen hatte. Und Peter Laird hat sich irgendwie so auf die Turtles fixiert und wollte da weitermachen und Eastman wollte auch mal was anderes probieren. Und dann hat das irgendwie nicht mehr so funktioniert, wenn ich mich recht entsinne.
Ja, es ging vor allen Dingen darum, dass, also es ist ja so gewesen, dass sie ja erst nur die Comics gemacht haben. Das haben sie ja wirklich im kleinsten Kreis gemacht. Sie haben sich ja wirklich so dieses eigene Büro dann geschaffen mit den, mit den Leuten. Das ist auch in dem Film sehr, sehr schön gezeigt, wie die wirklich eigentlich wie so eine WG auch gelebt haben und einfach auch ganz viel Scheiße gebaut haben und Spaß hatten und sowas. Und dann halt immer sich auch gezwungen haben, so jetzt müssen wir aber auch mal wieder einen Comic machen und sowas. Und die haben halt nebenbei das hinbekommen, einfach absolut irgendwie so ein Lodderleben zu führen, aber gleichzeitig so gute Produkte abzuliefern. Also das finde ich halt auch recht beeindruckend. Dann kam ja irgendwann Agenten auf die zu, die gesagt haben, Mensch, hier, da kann man was draus machen, Merchandise-mäßig und so. Und dann ging ja diese Welle los, nachdem sie dann angefangen haben, okay, wir machen das mit den Figuren und so. Und dann mussten die Figuren ja vermarktet werden. Dann kam man auf die Idee, die Serie zu machen. Also es fing ja alles mit den Figuren dann sozusagen an, ne, wie das dann immer populärer geworden ist. Und irgendwie, ich überlege gerade, war es Peter Laird, der dann nicht zufrieden war mit dem Verlauf? Das war Laird, genau. Der war immer so ein bisschen unzufrieden mit dem Weg, den die Turtles eingeschlagen haben, weil ihm das halt wirklich zu weit vom Ursprung weg war irgendwann. Dann hat er es ja immer so ein bisschen widerwillig mitgemacht und Kevin Eastman hat halt irgendwann so ein bisschen die Führung übernommen, was so diese ganze Vermarktungswelle anging. Und Laird hat sich halt immer mehr rausgenommen und hat sich irgendwann komplett zurückgezogen. Und dann hat sie auch irgendwann wahnsinnig gekracht zwischen den beiden. Und
so, siehst du, ich dachte tatsächlich, Eastman wäre irgendwie raus, weil er noch irgendwie andere Sachen machen wollte.
Nee, das war ja gerade der, der das bis heute vorangetrieben hat eigentlich. Mhm. Also der da immer noch hinterher war, dass da neue Sachen gemacht werden, neue Serien, neue Produkte irgendwie rausgehauen werden.
Ja. Er hat doch selber Sachen noch geschrieben, oder? Für die IDW.
Genau.
Sachen teilweise und gezeichnet.
Hin und wieder hat er,
also genau. Er hat zum Beispiel dieses Hardcover für Turtles und Ghostbusters, das hat er gezeichnet,
genau, das Cover. Genau, das stammt aus seiner Feder, ja.
Ja, dann, ja, keine Ahnung, die Folge Toys That Made Us, die endet ja, dass die halt wieder aufeinandertreffen und ich glaube, da ist so ein bisschen falsche Hoffnung dann dabei, die vermittelt wird.
Wobei die inzwischen wohl wieder ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben sollen.
Also, ja?
Die sind wohl wieder ganz, ganz gut miteinander unterwegs.
Ja, das ist ja schön.
Was das auch immer heißen mag, aber es ist ja schon mal schön, dass sie sich wieder angenähert haben. Und
Ja, klar, du kannst sowas dann so eine Dynamik, so eine alte dann nicht wieder rekonstruieren. Man verändert sich ja auch mit der Zeit, aber wenn man überhaupt mal wieder respektvoll miteinander umgehen kann, das ist ja auch schon viel wert. Ja. Ja, gespannt. Vielleicht kommt eines Tages noch mal was von dem.
Wer weiß. Eine Comicserie oder so? Wer weiß, wer weiß, wer weiß.
Diese Netflix-Serie.
Ja, ist ganz im Ernst, als es hieß, wirklich eine Realfilmserie im Stil von dieser Daredevil-Serie, das hätte ich so gern gesehen, weil da finde ich, die ist ja wirklich, auch wenn mal die Storys nicht so gut sind, aber allein die Kampfszenen sind so gut choreografiert und so gut gefilmt. Also da gibt es ja in der Serie so eine ganz berühmte Szene in der ersten Staffel, wo es so einen Kampf in einem Treppenhaus gibt. Und er sich halt die ganze Zeit irgendwie da so anschleicht und dann nach und nach die Leute ausschaltet. Und das ist halt so als One-Shot gefilmt. Also die Kamera fährt dann die ganze Zeit mit. Und das ist so gut choreografiert, wirklich. Das ist geht irgendwie 10 Minuten, diese Szene oder so. Und das ist einfach der Hammer. Also sowas mit Turtles, das wäre wirklich ein absoluter Traum.
Mal schauen, was passiert.
Wer weiß, wer weiß.
Und die Frage ist halt, wird eine neue Realserie, kann die so gut werden wie The Next Mutation?
Oh Gott, lass uns darüber lieber den Mantel des Schweigens holen.
Da haben die sich ja damals auch gefetzt, gell, wegen dieser Venus de Milo.
Ja.
Das war ja auch eine Sonderdoofe. Ja, das war, ich habe vor ein paar Jahren mit ein paar Freunden, wir haben gesagt, wir machen Turtles-Abend. Wir treffen uns, ich glaube, dir auch mal vielleicht das Bild geschickt, da haben wir so ein Foto gemacht, wo wir alle so Kopfbinden anhatten. Und dann haben wir die ersten beiden Filme geguckt und ein bisschen Zeichentrickserie geguckt und dann haben wir noch Next Mutation angefangen und das konnten wir nicht lang durchhalten, weil das war ganz, ganz grässlich. Das war auch, glaube ich, dasselbe Studio, das die Power Rangers gemacht hat. Und im Nachhinein, also spät im weiteren Verlauf der Serie, sind die, glaube ich, sogar aufeinander getroffen, die Power Rangers auf die Turtles. Aber nee, das war nicht gut.
Es gibt ja in den Comics inzwischen auch einen fünften Turtle, der weiblich ist.
Ja.
Und das, also ich habe davon noch nichts gelesen. Ich kenne nur halt das Artwork und das ist halt auch nicht so sexualisiert wie bei The Next Mutation, wo du halt einen Turtle hast mit Brüsten am Panzer, was für ein Schwachsinn. ich glaube, die heißt Jennica oder so. Und die hat halt so ein gelbes Stirnband, gelbe Maske. Und hat halt als Waffe so Klauen, so Krallen irgendwie. Und das soll aber auch sehr gut geschrieben worden sein. Also die soll wohl ziemlich gut eingeführt worden sein in die Hauptstory und ist halt auch quasi fester Teil jetzt. Oder lange Zeit Teil gewesen. Ich weiß es nicht, was daraus jetzt geworden ist. Aber
guck einer an.
Soll wohl ganz cool sein.
Ja, da bin ich mal gespannt. Dann weiß ich nicht. Also muss man schauen. Da kann man sich vielleicht auch so nach und nach die ganzen Trade Paperbacks, vielleicht dann auch digital. Ich weiß gar nicht, ob das alles noch so erhältlich ist. Aber wir gucken uns das dann so im Laufe der Zeit dann an und bin mal gespannt auf diese Figur.
Also zumindest in digitaler Form kann man die immer noch kaufen. Es gibt ja auch nicht nur diese Sammelbände, es gibt ja inzwischen auch so richtige, richtig kompakte so Hardcover-Bände.
Das ist das Geile an IDW. Die haben erstmal ihre eigenen Sachen in so Hardcover-Omnibussen rausgebracht. Und aber auch, was es früher so gab. Genau. Die Urserie. Das ist auch sehr prächtig alles. Ich habe das schon alles in der Hand gehabt. Sehr, sehr schön für Sammler. Ja,
total.
Nochmal so ein kleiner Switch zurück an Anfang. Die Urserie, man kannte das ja hier überhaupt nicht. Wir kannten ja nur die Zeichentrickserie und die Toys. Und dann kamen hier aber die originalen alten Comics in kolorierter Form als Sammelbände raus. In so Asterix- und Lucky Luke-artigen Sammelbänden.
Ja, stimmt.
Und ich kann mich erinnern, ich habe das dann damals gesehen, man hat das mitgenommen, weil das hat schon irgendwie so einen edlen Eindruck gemacht. Das war ja auch, da waren die Cover irgendwie, die Coverbilder waren in so einem silbernen Rahmen gehalten. Ja, du hast das gerade, ja. Genau. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das gekauft und ich war bestürzt davon, wie tonal schlecht das war. Also es hatte überhaupt nicht zu den Turtles gepasst, die ich kannte. Ich dachte, warum ist das so brutal? Warum verstehen die keinen Spaß? Warum sind die irgendwie alle gleich, die vier? Und wer ist wer und warum?
Ja, es ist halt echt ein Schock, wenn man halt die Trickserie gewohnt war und noch mit den Figuren gespielt hat und so, die ja alle nicht so düster aussahen. Obwohl die Figuren ja eigentlich auf den Comics basierten. Also man merkt es ja auch so ein bisschen. Ich meine, gerade die ersten Waves.
Die Actionfiguren ja, basierten Action, auf den Comics, genau, ja.
Die Actionfiguren, genau. Und
genau, mit den Gesichtsausdrücken. Genau,
und auf und den so, Figuren ja. basiert ja die Serie, wofür es ja noch mal ein bisschen mehr verkindlicht wurde und vereinfacht wurde. Mhm. Aber ich fand das auch irritierend, als ich so den ersten, dieses erste Heft dann zum ersten Mal gelesen habe oder gesehen habe, da dachte ich auch so, was ist das denn? Ich meine, hier hat man sich ja noch die Mühe gegeben, dass man das Blut irgendwie in Weiß koloriert hat, damit man es wenigstens ein bisschen entschärft. Aber man konnte sich ja halt auch als Kind schon denken, dass das Blut ist. Ich fand es auch sehr brutal und düster und dachte mir so, warum machen die denn gar keine witzigen Sprüche? Was ist denn da los? Warum sind die denn nicht lustig?
Ja. So. Ich fand das viel zu ernst und das war befremdlich auf jeden Fall. Und das Problem war halt auch, dass die, so wie das verkauft wurde, da ich meine, wenn da jetzt irgendwie, wenn sie sich so eine Seite irgendwie Zeit genommen hätten, um die Leute, die Leserschaft aufzuklären, wo das herkommt und was das jetzt ist und dass das quasi das Originalmaterial ist, Urmaterial, dann hätte man das ja irgendwie verstanden. Hätte ich gedacht, okay, aber stattdessen, ich glaube, in der Werbung und suggerierte das noch, ja, das gehört zu den Turtles, die ihr so kennt. Mhm. Die bekannt aus Film und Fernsehen und sowas damals halt immer. Und ich dachte so, nee, das ist ja ganz was anderes. Warum? Sehr schade.
Ich muss gerade mal, ich guck mal hier live, wollte ich gerade sagen. Ja. Aber das Witzige ist, also zum einen, dass ja auf dem Cover auch, es war ja im Deutschen so, dass es ja Teenage Mutant Hero Turtles heißen musste, weil man den Kindern ja nichts verkaufen konnte, was Ninja im Titel hatte.
Um Gottes Willen.
Auch hier der Fall. Auch hier hat man die Bezeichnung auf dem Cover.
Ja.
Und dann hat man natürlich hier so diese Beschreibung auf den ersten Seiten, die halt implizieren, dass das halt die sind, die du aus der Serie kennst. Ne? Und das,
ja, eben.
Also
ja.
Das ist schon sehr, sehr irreführend. Man merkt halt schon, dass die, ich glaube, der Verlag hat sich da auch nicht wirklich mit auseinandergesetzt, was die da jetzt gerade verkaufen und vermarkten. Man nimmt halt die Welle mit, ne, und dann läuft das halt.
Das ist sehr, sehr schade und ja, nicht zu verstehen. Und das war halt auch, ich habe damals, ich glaube, nur den ersten Band gehabt und der erste Band endet ja damit, dass Shredder getötet wird. Ja. Und dann vom Dach fällt und so. Und ich habe mir gedacht, ja, wie soll das jetzt weitergehen? Der ist ja tot jetzt, also ist er weg. Also, hä?
Ja.
Und wo ist überhaupt Krang? Und ich meine, wann kommt das Technodrom? Und wieso? Was hieß das? Ja, war irgendwie sehr, sehr komisch. Und dann später, glaube ich, als der Film rauskam, habe ich wahrscheinlich irgendwann mal gedacht, dass es vielleicht der Comic zum Film, weil der Film sich ja auch lose orientierte auf dieser an dieser ersten Geschichte. Ja,
gerade am Schluss, dass der finale Kampf.
Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, vielleicht ist das einfach eine nicht besonders gute Umsetzung des Films. Dann Jahre später wurde mir bewusst, was das alles zu bedeuten hatte.
Ich fand das ja in dem alten Film immer ganz cool, dass er sich von der Story her an den Comics so ein bisschen orientiert hat. Also auch was so den Plot anging. Also auch das mit der Entführung von Splinter. Das kommt ja auch ab dem zweiten Heft oder so, glaube ich, ist das so der rote Faden, der da durchläuft, dass sie dann halt Splinter suchen. Mhm. Und dann eben der Endkampf gegen Shredder, den fand ich auch im Film immer total cool. Gerade wenn dann Splinter noch in die Action mit eingreift und so, das fand ich schon cool. Wobei ich halt mal ein bisschen schade fand, im Film wirkt halt so, als wenn die Turtles einfach am Schluss auch komplett unfähig sind. Das finde ich ist immer noch ein großer Kritikpunkt, weil die einfach von Shredder komplett platt gemacht werden. Und dann muss halt der Splinter kommen, der alte Sack, der eigentlich die ganze Zeit festgehalten wurde und geschwächt ist, aber hier nochmal so richtig einen raushaut, weißt du. Also, ich weiß nicht. Fand ich immer ein bisschen fragwürdig.
Haben wir damals gar nicht so in Frage gestellt. Wir waren so gehypt alle. Das ist natürlich was mit uns dann später. Aber ich fand das auch sehr schön, also dass sich das so ein bisschen orientiert. Und der erste Film ist auch damals, der zweite ist ja rein Comedy, der dritte ist ja auch nur albern. Der erste hat auch durchaus so seine nachdenklichen Momente, seine ernsthaften Momente. Ich fand das zum Beispiel auch schön, wenn Splinter gefangen gehalten wird und die Turtles fahren dann ja raus aufs Land mit Casey und April und meditieren dann am Feuer und Splinter erscheint dann so im Feuer und das ist wunderbar.
Ja, da weinen die ja auch, ne, die Jungs. Und ja, so. Das fand genau. ich, stimmt, der hat sehr viele so ernste, bisschen nachdenklichere Momente. Ich finde es halt auch schön, so dieses übergreifende Thema, gerade so, wo sie eben aufs Land gefahren sind, dann haben sie ja den verletzten Raphael dann irgendwie genau. dabei. Der liegt ja dann da in dieser Wanne drin und Leonardo hält er irgendwie Wache und vorher haben sie sich ja noch irgendwie megamäßig gezofft und so, ne? Ich finde das halt schön, dieses die Familie hält zusammen und so, dieses Thema, das finde ich halt auch schön. Das ist auch was bei allen Inkarnationen der Turtles immer auch wirklich ein roter Faden und immer so ein zentraler Punkt ist, nämlich die Brüder, die Familie, die halt zusammenhalten muss und so. Und dann egal, wie schwierig die Situation ist. Und das finde ich halt auch was, wo du auch als Kind, wo halt die Erwachsenen früher mal gesagt haben, ja, Schildkröten sich halt kloppen und so, ne, was für ein Blödsinn, ne, und was soll das, ist ja nur Schwachsinn. Aber man hat da halt schon irgendwie was mitbekommen, so fürs Leben, ne, irgendwie. Ich meine, klar war das auch eher auf den Entertainment-Faktor ausgelegt und so, logisch, und war halt cool. Aber trotzdem, dieses Familiending und Freundschaft und Zusammenhalt, das fand ich, das war da ja schon irgendwie im Vordergrund.
Ja, klar. Das ist aber auch was, das hat sich komplett durchgezogen durch alle Variationen und so. Das war auch, das war tatsächlich, fand ich auch cool, in dem 2007, glaube ich, Film, CGI-Film, da bist du ja nicht so ganz der Fan von.
Nicht so wirklich.
Aber da war ja auch die Story, dass die sich irgendwie auseinandergelebt hatten und dass sie sich wieder zusammenraufen müssen. Halt.
Ja, das fand ich eigentlich ganz cool von der Story her, aber weiß nicht, da wurde mir irgendwie zu wenig draus gemacht. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Den habe ich auch im Kino gesehen. Und ich fand, war auch wieder ein bisschen irritierend, weil zum einen kam er mir so ein bisschen vor wie eine späte Fortsetzung der alten Filmreihe, aber jetzt mit Computer. Ja. Dann war es aber auch so ein bisschen was Eigenes. Technisch war er von vornherein nicht brillant, auch damals nicht so wirklich. Hatte eher so teilweise wie ein Computerspiel, aber ich hab's ihm nicht übel genommen. Ich bin total tolerant mit Turtle-Sachen. Keine Ahnung. Denk mir, just fun.
Ja, der hat ja so ein bisschen den Grundstein gelegt für die Serie, die dann ein paar Jahre später kommen sollte. Die computeranimierte 2012er Serie. Die ist ja auch nicht besonders hochwertig gemacht, aber ich finde, da kann man es halt verschmerzen, weil es halt eine Serie ist und da finde ich es eigentlich okay.
Ja, und die hat halt auch den Vorteil, dass sie halt eine Geschichte erzählen kann durchgehen und wenn die dich interessiert, dann ist das Technische gar nicht mehr so wichtig. Das ist dann...
Ich finde es auch total schön, dass die Macher gesagt haben, naja, sie haben es halt vermieden, die Action halt tagsüber stattfinden zu lassen, wenn die Turtles irgendwie nach oben kommen an die Oberfläche und in Manhattan rumlaufen, weil so viele mal gesagt haben, da ist ja so wenig los. Und die gesagt haben, ja, wenn das halt immer nachts stattfinden lassen, damit wir eben nicht so viele verschiedene Figuren irgendwie animieren mussten, weil es kostet ja alles Zeit und Geld und so, ne? Und das fand ich eigentlich auch mal ganz cool. Aber es fällt ja auch eigentlich nicht so wirklich negativ auf, finde ich, weil du hast ja halt immer so die zentralen Figuren, die im Mittelpunkt stehen und immer einen neuen Charakter, der ja auch teilweise im Mittelpunkt steht. Es werden neue Figuren eingeführt und dann hast du ja irgendwie schon mal was so im Mittelpunkt steht. Ich habe da erstens halt nie drauf geachtet, bis mir das auch irgendwann so aufgefallen ist.
Aber ich meine, das passt ja auch. Ich meine, das sind ja Ninjas, die sind ja nachts unterwegs. Ja, eben.
Also ich find's eigentlich cool.
Das war übrigens auch so schön bei Turtles Forever, da muss ich nochmal drauf zu sprechen kommen, und zwar diese ultra ernsten 2002er Turtles, die müssen dann irgendwann mit den ich glaube Fred Wolf Turtles, das ist eine Fred Wolf produzierte Serie, die alte Serie, ich muss das mal sagen, weil ich das weiß, Fred Wolf, ja. Die kommen ja dann in diesen alten 80er Zeichentrick Kosmos und die neueren Turtles die ganze Zeit, also wir müssen ja ultra vorsichtig sein, wir sind mutierte Schildkröten, keiner darf uns sehen. Und die anderen Turtles, die springen erstmal runter auf die Straße und rennen in den Pizzaladen. Oder ich glaube, die allererste Aktion ist, ja, wir sind jetzt hier wieder zu Hause angekommen, das Erste, was wir machen müssen, ist April retten. Das haben wir heute noch nicht gemacht. Rennen so auf die Straße, wo April gerade von einem Bananenungetüm attackiert wird. Schreit, Hilfe, Hilfe! Und diese ernsten Turtles denken sich auch, hä, was ist das denn hier? Für eine Dimension.
Was für ein Blödsinn. Ja, ja, ja. Ah, ja. Ich glaube, ich muss das wirklich noch gucken. Also, wird ja auch irgendwann das hier nochmal im Podcast Thema sein.
Man muss ja auch dazu sagen, diese alten Zeichentrick-Turtles, die sind ja auch nicht immer als Schildkröten auf die Straße gerannt. Die haben sich ja zumindest, am Anfang haben sie sich ja immer noch kostümiert. Die haben ja diese Trenchcoats angezogen und dann diese Masken.
Die gibt's ja jetzt auch als Figuren von Necker, ja, ne? Ja. Finde ich super witzig, die
das
Idee.
Das war auch so toll im ersten Kinofilm, wo dann, ich glaube, war das Raphael? Ja, ich glaube Raphael, ja, oder? Der dann ins Kino gegangen ist und auch diesen Trenchcoat anhatte und war perfekt getan, hat ja auch einen Hut aufgehabt.
Ja, das war ja die Szene, wo er zum ersten Mal auf Casey Jones trifft, wo sie sich da kloppen.
Genau,
ja. Fand ich auch immer schön, wie Raphael dann in der Mülltonne landet, wo er von Casey dann so da reingeschleudert wird und dieses Geräusch dazu, dieses Boing im Deutschen halt. Also die Soundeffekte, wirklich, die machen es echt aus, ne? Ich finde es super.
Ja, auf jeden Fall. Das stimmt.
Oh Mann, Ninja-Kampfwürste. Einfach ein zweiter. Fanden wir als Kinder fanden wir es auch so lustig. Haha, Ninja-Kampfwürste. Zwischen so, ja.
Ja, er durfte ja seine Nunchucks nicht haben.
Ach ja. Aber Katanas und Seis sind vollkommen okay, oder was?
Ja, natürlich. Das ist zum Obstschneiden. Ich, das geht schon.
Habe ich nie verstanden. Keine Ahnung. Das kann man, glaube ich, auch einfach nicht vernünftig erklären, warum das okay ist, dass da jemand mit Schwertern oder mit Dolchen rumwirbelt. Aber so ein Nunchaku, das ist dann ganz furchtbar. Also ich habe es nicht verstanden.
Ist halt komplett willkürlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die in den alten Kinofilmen diese albernen Soundeffektchen dann nicht ohne Hintergedanken da reingemischt wurden. Natürlich. So nach dem Motto, wir müssen auf jeden Fall feststellen, dass das eine Komödie ist für kleine Kinder und nicht ernst und brutal und so. Und dann kommt der Gehilfe vom Schredder.
Oh ja.
Eieiei. Ja. Habe ich noch was spontan? Ah. Ich finde diese Figuren cool, die mit den Trenchcoats.
Ja, du hast mir letztens den Link geschickt und ich habe auch kurz überlegt, aber nein. Obwohl ich die Idee echt witzig finde, weil das ist ja irgendwie so eine Variante, die gab es ja, glaube ich, bisher noch gar nicht. Meine ich zumindest.
Das stimmt. Aber das finde ich sowieso gut, dass in dieser Serie, ich weiß nicht, ob das auch Necker ist. Ich glaube, das ist auch Necker. Super geil. Die Sachen, die sie da rausbringen, auch Bebop und Rocksteady, super schön. Die malen auch diese Outlines von den Zeichentrickfiguren überall hin. Und ich finde das
die
schön.
Die sind echt sehr, sehr cool.
Mir gefällt das.
Ach, ja. Necker. Die machen echt coole Sachen, wirklich. Also.
Ja. Bin gespannt, was da noch kommen wird. Irgendwann, wenn ein alter Movie-Life-Size-Splinter kommt, der steht da sofort.
Natürlich.
Hier. Ja, den stelle ich dann in den Eingangsbereich, wenn dann irgendwie mal ein Einbrecher kommt.
10 Salti!
Splinter.
10 Salti! Stelle ich mir auch sehr cool vor. Manchmal brichst du irgendwo ein und steht auf mal so eine Riesenratte irgendwo in der Ecke. Ah!
Und noch bedrohlicher wäre natürlich, wenn der 2012er The Rock Splinter da stehen würde.
Ja. Der The Rock Splinter.
Ein Tier.
Genau.
Ja. Habe ich noch was? So spontan wüsste ich gar nicht.
Wollen wir langsam zum Schluss kommen?
Wir können langsam zum Schluss kommen, wenn du nicht noch irgendwie was. Nee.
Werden wir in Zukunft noch sehr viel Gelegenheit haben, über die Turtles zu reden.
Ja, ich würde gerne über die Synchronstimmen der deutschen Zeichentrickserie reden.
Ja.
Das ist mir wichtig.
Jetzt?
Nee, in der nächsten regulären Folge.
Okay, dann machen wir da die Synchro.
Ja. Also, beziehungsweise, ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was euch da so interessieren würde. Und was weniger, weil für uns ist das natürlich jetzt auch ganz wichtig, dass ihr auch diesen Übergang so gut wie möglich bekommt, dass ihr halt auch weiterhin euch gut unterhalten fühlt. Jetzt hier. Ja. Sonst noch was, Danny?
Ja, ich weiß nicht. Wollen wir vielleicht am Schluss noch was anmerken?
Ja, mach mal.
Soll ich?
Okay. Ja, mach, bitte.
Gut, dann wollen wir das jetzt mal hier auflösen für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, dass das jetzt hier ein April-Scherz war.
Was? April. Das war ein. Das, warum hast du mir das nicht gesagt? Ich habe mir jetzt die ganzen Figuren bestellen, meine Blitzmail weggeschmissen und alles, damit ich mir die Movie Turtles da hinstellen kann. Geil. Was?
Nein. Wir hören natürlich nicht auf mit Spectral Radio, sondern es geht natürlich in der nächsten Folge ganz regulär weiter. Aber den Spaß wollten wir uns nicht nehmen lassen. Und wir hatten da sowieso mal Bock, über die Turtles zu reden. Und die Gelegenheit war günstig.
Ja.
Sagen wir es mal so.
Also wenn nächstes Jahr am 1. April der Lucky Luke Podcast angekündigt wird, dann wisst ihr Bescheid. Genau. Da ist stimmt irgendwas nicht in der Nachbarschaft.
Wen ruft ihr dann?
Ninja Turtles, Ninja Turtles.
Nein, also wir hoffen natürlich, dass wir hier keinen vor den Kopf gestoßen haben und entschuldigen uns natürlich bei allen, die jetzt irgendwie ein Herzkasper bekommen haben und gesagt haben, nein, mein Lieblingspodcast hört auf, was ist denn da los? Wir hören natürlich nicht auf, wir sind auch nicht auserzählt, es geht weiter.
Ja, das stimmt. Nee, ich bin auch recht froh, weil ich bin mehrmals in dieser Sendung in Situationen gewesen, in unausgesprochenen Situationen, wo ich gedacht habe, boah, ich kann hier einfach nicht so viel beisteuern wie
ey, wirklich, ne?
Bisher.
Ich habe auch die ganze Zeit immer überlegen müssen, erzähle ich jetzt Scheiße oder das ist so, nee, wirklich, das ist so witzig, weil da fällt mir auch wieder auf, das sind Momente, die ich, wenn es um Ghostbusters geht, einfach so gut wie nie habe, dass ich da wirklich überlegen muss, erzähle ich jetzt Blödsinn oder wer war das jetzt? Wer hat das? Also, das ist schon spannend. Also, die Turtles liebe ich auch, aber man merkt immer wieder, also, was so wirklich Nummer 1 Herzthema ist.
Also, man muss da sagen, es war ein ehrliches Gespräch.
Das auf jeden Fall.
Ja, also, klar. Das waren unsere ehrlichen Meinungen. Ich habe, glaube ich, so gut wie gar nicht gelogen in diesem.
So gut
das wie kann man gar einer Hand abzählen.
Nur ein bisschen. Kleine Notlügen.
Ein wenig nur. Ja.
Ach ja, schön. Hast du noch Bock?
Danny, was haben wir denn heute in den News?
Okay, wir sind mal so dreist und gehen mal in die Spectral Radio News.
Spectral Radio News.
Ja, also zum einen gibt es neue Folgen bei YouTube. Also neue, alte Folgen bei YouTube.
Das stimmt.
Von den Real Ghostbusters, Mr. Sandman, Dreamy a Dream. Ich weiß gar nicht, ob wir da letztes Mal schon drüber geredet haben oder.
Es gibt ja sogar tatsächlich viel mehr Folgen, wenn das hier erscheint, weil wir das hier relativ sehrteilig alles hier schon aufgenommen haben. Vielleicht können wir einfach nur feststellen, es gibt einen Haufen neuer Folgen und ihr könnt es alles gucken in dem offiziellen Ghostbusters-Kanal oder über den offiziellen Ghostbusters-Kanal.
Was ich nur loswerden möchte, Extreme Ghostbusters, die Folge 7, The Infernal Machine, die mag ich sehr, sehr gerne.
Tatsächlich, ich fand die doof. Ich bin eher ein Fan von der Folge, die danach kommt. Horror pur, glaube ich, heißt sie.
Was? Horror pur?
Horror
die war
pur.
Doch schon längst dran.
Was war denn das für eine Folge, die danach
Sanierung
kommt?
Auf Ghostbuster Art.
Sanierung auf Ghostbusters Art, meine ich doch, meine ich doch. Der Originaltitel ist
habe ich vergessen.
Aber irgendwas mit Horror.
Aber ist, das ist tatsächlich eine der besten Folgen, würde ich sagen. Ja. Die ist mit La Maison.
Lamm ist. Ja, Knallkopf, alle kein Französisch können.
Il est très, très tard. Il est très, très tard. Was hat sie gesagt? Ich hatte nur ein Semester Französisch. Dann hätte sie das wissen müssen. Sorry.
Tut mir leid, dass du tot bist.
Deutsche Synchro, ey, furchtbar. Nee, dann können wir noch ein. Also, es gibt ja nicht viele News, die wir jetzt hier besprechen. Ich habe aber noch ein Brötchen im Ofen und muss bald ins Bett.
Ja.
Es ist ein Foto aufgetaucht, das für ein bisschen Verwirrung gesorgt hat in Fankreisen, Timo.
Ja, es war ein Foto von Apple Maps. Ich habe dann erst erfahren, dass es sowas wie Apple Maps gibt. Ich dachte, es gibt nur Google Maps.
Kannte ich auch bisher noch nicht.
Warum sollte Apple das nicht auch machen?
Ne? Why not?
Ja, auf jeden Fall ist wohl ein Apple Maps Wagen unterwegs gewesen in Kanada vor 2 Jahren und dann hat das halt irgendwie eine Aufnahme gemacht von den Dreharbeiten zu Ghostbusters Legacy.
Genau.
Und da sind 2 Ecto 1 zu sehen gewesen, eine Absperrung, also das Auto kam nicht weit. Aber ich finde das schon lustig, dass man dann quasi im Apple Maps dann halt irgendwie die Dreharbeiten einsehen kann. Ja, schön. Und es sind 2 Ecto 1 und ein paar Leute haben sich gewundert, nu, 2 Ecto 1. Und ja, da, also die hatten ja irgendwie, ich glaube sogar 3 Ecto 1, einen regulären, einen Stuntwagen und dann hatten sie noch einen, den sie auseinandergeschnitten hatten für Innenaufnahmen. Also jetzt nicht wundern, jetzt nicht denken, im Film selbst sind da mehrere Ecto 1 zu sehen.
Wäre auch ein bisschen merkwürdig, wenn die exakt an den gleichen Stellen die exakt gleichen Rostflecken haben und so. Das wäre ein bisschen merkwürdig.
Ja, ich glaube tatsächlich, die sind sehr schlampig gewesen. Ich glaube, die Rostflecken sind auf beiden Autos gar nicht mal gleich. Ja, ich habe da mal Bilder gesehen damals, wie die frontal nebeneinander standen. Der eine war so ein bisschen mehr verburnt, also der hatte so Brennen und der andere halt ein bisschen weniger.
Ja, wobei wir ja immer noch nicht so ganz wissen, dass mit dieser, das war ja auch so die Frage, die wir ja bei dem Plasma Series Ecto 1 oft gelesen haben, weil die Leute immer gefragt haben, wieso ist das denn, ist das ein Produktionsfehler, warum ist das denn vorne so verkohlt? Wir wissen ja noch gar nicht, was das damit auf sich hat und vielleicht wird es ja eine Stelle im Film geben, wo irgendwas passiert mit dem Wagen, dass da vorne so ein bisschen ausbrennt. Also wir wissen es noch nicht.
Das war eine Theorie, aber wenn diese Theorie richtig ist, ist natürlich auch die Frage, warum die diesen unbeliebten Ruß bei der Neuauflage wieder entfernt haben.
Ja keine Neuauflagen gewesen. Die gibt's ja, die sind ja schon parallel erschienen und die kann man ja durch die Artikelnummer unterscheiden anscheinend. Also es sind 2 verschiedene Varianten gleichzeitig auf dem Markt.
Der Geekdad hat geguckt, hat er diese, ups, bin da mein Mikro gekommen, hat er diese Nummer gesehen und irgendjemand in seinen Kommentaren hat gesagt, das sind Produktionsdaten und tatsächlich die ohne den Ruß ist ein bisschen später. Klein bisschen später. Vielleicht sind sie gleichzeitig auf den in den Handel gekommen, aber die sind ein bisschen später produziert
vielleicht
worden.
Vielleicht ist ja irgendwie in der Produktion alles oder danach aufgefallen, Mensch, irgendwie ist das ja ein kleiner Spoiler oder sowas, ne? Weil die Leute sich dann wundern werden, warum ist das Ding vorne verrußt? Man hat es ja bisher noch nicht gesehen auf irgendwelchen Bildern und weiß nicht, vielleicht war das der Grund. Ich, keine Ahnung.
Ist alles das tiefe Tal der Mutmaßungen. Ja,
alles Spekulation.
Nur eins möchte ich mal so in die Runde geben für die Ghostbusters-Fans, die noch übrig geblieben sind an der Stelle. Es gibt auch so Videos, auch von Geekdad, glaube ich, wo du so Tutorials einsehen kannst, wie du den Ruß wegbekommst, wenn du das lieber so haben möchtest, wie es bisher aus dem Film zu sehen war. Das würde ich nicht tun, weil wenn das tatsächlich so eine Erstauflage ist, die dann später korrigiert wird, dann ist das die Auflage, die später dann unglaublich viel wert ist. Und wenn du diesen Wert abscheuerst, ist
zum einen das und es ist auch nicht ganz ungefährlich, das zu machen, weil man sich damit auch durchaus das Ding komplett versauen kann, wenn man es nicht behutsam genug macht. Deswegen, also ich würde da die Finger von lassen, aber ist ja jedem selber überlassen, was er mit seinem Produkt macht.
Ich finde das ja sowieso toll. Ich mag diesen ganzen Ruß und wenn ihr wissen wollt, warum, dann spult ein paar Folgen zurück.
Ja, ich muss auch inzwischen sagen, um mal so einen kleinen Callback nochmal zu machen zu der Folge. Ich war ja ursprünglich, als wir das ausgepackt haben, da habe ich ja viele Negativpunkte gesehen an dem Auto. Es gibt immer noch welche, die bleiben.
Mein Unboxing mit Klaus Kinski.
Na, so schlimm war es auch wieder nicht.
Du Thomas, hau!
Nein.
Was ist das? Ich verstehe diesen Ruß überhaupt nicht.
Nein. Aber im Großen und Ganzen, jetzt wo er halt bei mir in der Vitrine steht, also im Schrank, und einfach geil aussieht, ist es okay. Also ist jetzt nicht so, dass ich sage, mein Gott, ich habe echt Geld verbrannt gerade. Aber ich finde ihn cool, ich erfreue mich dran und ich habe bei dem ja auch, ich habe ja ein bisschen, du hast mich ja inspiriert, du hast mir ja auch Bilder gezeigt von deinem in der Vitrine aufgestellten Rector 1 und ich habe auch den Schießset jetzt so ausgeklappt und habe so diese kleine RC-Falle oder RV-Trap, wie auch immer, davor gestellt und es sieht sehr, sehr cool aus.
Siehst du, mein Schießset ist gar nicht mehr ausgeklappt. weil die mittlerweile andersrum stehen und da würde man ihn nicht mehr sehen.
Ich habe hab den so hingestellt, hatte noch den Ecto 1A von Playmobil daneben gestellt, der ein bisschen kleiner ist, aber sieht trotzdem ganz cool aus. Also.
Ist der kleiner? Der ist
ganz, ganz minimal kleiner, ja.
Okay.
Ja. Aber passt trotzdem sehr gut dazu. Also da sieht man mal, die sind richtig gut, die Varianten von Playmobil. Die haben das echt geil gemacht.
Ja, dafür, dass es ein Spielzeug ist, ist super gut. Definitiv, ja. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Ja, also das war noch eine kleine News. Also jetzt nichts Großartiges, aber das spielt uns ja auch in die Hände. Wenn wir jetzt die Mega-Sensation jetzt noch am Ende hätten, das hätte irgendwie falsch aufgehoben jetzt hier gewesen.
Aber wir wollten jetzt auch nicht komplett ohne das Thema Ghostbusters noch mal aufgegriffen zu haben, jetzt hier rausgehen.
Kleines Bonbon, kleine After-Credit-Scene für euch.
Also nochmal, um es ganz klar zu sagen, dass wir machen jetzt keinen Turtles-Podcast, sondern Spectral Radio geht ab nächste Woche mit der nächsten Folge ganz regulär weiter.
Ja.
Und ihr dürft euch freuen, wir haben nämlich ein cooles Thema.
Das haben wir. Denke ich mal, ja.
Okay. Ja, gut, dann es war schön, mit dir auch mal über ein Thema zu reden, was nicht Ghostbusters ist.
Cowabunga, mein Freund.
Der Pizzalieferant kommt 5 Minuten zu spät. Wir ziehen ihm $3 ab. Oder wie war das? Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Da sieht man wieder,
und das ist der Grund, warum wir nächstes Mal regulär weitermachen.
Das ist der Grund, warum wir kein tolles Ey, ganz im Ernst, wenn wir das machen würden, da hätte ich auch echt ein schlechtes Gefühl bei, so ein regelmäßig erscheine. Ich habe auch gesehen, es gibt, glaube ich, gar keinen deutschen Turtles-Podcast. Es gibt ganz viele US-Podcasts, aber einen deutschen Turtles-Podcast habe ich nicht gefunden.
Ja, ich bringe jetzt einen Turtles-Podcast auf den Weg, dann gibt es ganz schnell 2, 3 andere deutsche Turtles-Podcasts. Okay. Da habe ich überhaupt kein Bedenken.
Ja. Dann sollten wir aber vielleicht vorher noch mal ein bisschen rumlesen und ein bisschen drauf schaffen.
Ja, stellen wir jetzt die IDW-Comics.
Geil. Okay. Na gut.
Na gut, okay.
Dann war's das und jawohl. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal noch dabei seid.
Jawohl.
Und bis dahin verabschieden wir uns. Bleibt gesund, passt auf euch auf. 3, 2, 1. Tschüss.
Das war Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.